schon Tränen in den Augen gerade. Ich hatte mal eine Essstörung. Ich habe jeden Tag Durchfall. Ich habe so Schmerzen. Ich vertrag nichts mehr. Ich hatte ja jede Intoleranz, die man sich vorstellen konnte. Von Laktose, Fructose, Histamin, Gluten.
Du hast Fastfood angesprochen. Coke Zero ist ein Thema, was Menschen beschäftigt.
Nur weil etwas hochverarbeitet ist, ist es unbedingt ungesund.
Was sagt die aktuelle Studienlage? Wie wirken sich Zuckerersatzprodukte im Mikrobiom aus?
Da gibt es zwei Aspekte.
Du selber hattest schon eine Essstörung, als du jünger warst. Worauf sollten wir achten?
Sobald viele Verbote auftauchen, das macht Krebs und das ist ungesund. So allgemeingültige Aussagen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig.
Was ist für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass ich gerade für die schwierigen Phasen besonders...
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Dr. Luisa Werner. Luisa Werner hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, was heißt Darm gut, alles gut. Und der Name lässt schon vermuten, es geht um unseren Darm. Aber das ist nicht ein Buch und auch das ganze Gespräch geht nicht nur darum, für Menschen, die Herausforderungen mit ihrem Darm, mit ihrer Verdauung haben, sondern es geht darum zu verstehen, in welche Bereiche des Lebens unser Darm Auswirkungen hat. Wir sprechen über die Hirn-Darm-Achse, über das Mikrobiom. Und wie all diese Dinge auf unsere Psyche, auf unser Immunsystem, auf unsere Ernährung, auf unsere Stimmung, auf all diese Dinge weitreichende Auswirkungen haben. Wir sprechen auch über Dinge wie, woher dieser massive Anstieg von Lebensmittelunverträglichkeiten kommen, von Allergien kommen etc. Aber es geht vor allem um die ganz großen Dinge im Leben, wie wir also unseren Darm aktiv so fördern können über Ernährung, über Lifestyle, über Lebensentscheidungen, sodass er uns dabei hilft, ein sehr, sehr gelingendes Leben zu führen, sodass er uns hilft, die Höhen und Tiefen, die Auf und Abs unseres Lebens wunderbar zu managen. Eine schöne Mischung aus persönlichen Einblicken. Luisa selber litt jahrelang unter einer Essstörung, auch unter starken Verdauungsschwierigkeiten, die durch seltene Bakterien im Darm ausgelöst wurden. Das teilt sie auch sehr, sehr offen. Aber wir lernen auch sehr, sehr viel über die mechanischen, über die physiologischen Zusammenhänge und was wir im Alltag konkret tun können. Also, ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Dr. Luisa Werner. Luisa, wir haben viele Menschen wahrscheinlich, die sofort sagen können, wenn es um den Darm geht, da habe ich eine eigene Leidensgeschichte, da habe ich Herausforderungen etc. Aber wir haben wahrscheinlich noch mehr Menschen, die sich gar nicht bewusst sind, dass etwas in ihrem Darm verborgen ist, wovon sie gar nicht wissen. Also was glaubst du, welchen Mehrwert werden Menschen haben, wenn sie uns und vor allem dir in den nächsten Minuten zuhören werden aus diesem Gespräch?
Mal ganz abgesehen davon, dass man seine Verdauung verbessern kann, was ja das Offensichtliche ist, aber auch Thema Darmmikrobiom, was das für eine große Auswirkung auf unsere Gesundheit hat. Der Darm ist sowohl für die Nährstoffaufnahme zuständig, er kann sich auf unsere Hormone auswirken, er kann sich auf unsere Stimmung auswirken, auf unser Immunsystem. Und da haben wir eigentlich ganz, ganz viele Bereiche in unserem Körper, wo der Darm Einfluss drauf hat. Und deswegen finde ich ihn auch so cool.
Mhm. So, und da findet ja auch wahnsinnig viel neueste Forschung statt. Ist ein ganz dynamisches Feld, was ich auch sehr beobachte. Deshalb, ich finde es richtig cool, heute eine Expertin wie dich hier am Start zu haben. Bevor wir das tun, finde ich es immer spannend, wie Menschen dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Deshalb, was würdest du sagen, ist das früheste Ereignis, das die Menschen, die zuhören, kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Oh Gott, das früheste Ereignis. Ich glaube, das hat bei mir primär im Studium eigentlich angefangen, dass da langsam Verdauungsprobleme angefangen haben. Und ich glaube, ganz oft ist es ja so, dass wenn man ein Thema liebt, sich dafür interessiert, sich da richtig einfuchst, dass man irgendwie eine eigene auch Leidensgeschichte leider hat. Mhm. Und die hat mich erst dazu geführt, dass ich überhaupt das Thema Darm aufgegriffen habe, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Thema Darm ist nicht besonders sexy. Gerade in Deutschland ist es ein riesiges Tabuthema. Ich habe das von einer Kollegin gelernt. Das fand ich ganz cool, dass man in der Sprache oft erkennt, welches Thema tabuisiert wird. Mhm. Und zwar, dass insbesondere die Schimpfwörter sich auf das Thema beziehen. Und das hat bei uns ganz, ganz viel mit Darf ich hier Schimpfwörter sagen?
Ja, unbedingt.
Kacke, Scheiße. Ganz, ganz viel in unserer deutschen Sprache hat viel mit der Verdauung zu tun. Mhm. In anderen ist es eher Richtung Sexualität, wenn man mal in die USA mit Englisch guckt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Aber das war ein ganz, ganz anderes Thema.
Ja, interessant.
Mhm. Richtung zu mir. Das war nach einer Reise. Meine erste Reise alleine, Südostasien, mit ganz vielen Verdauungsinfekten. Und das ist ganz häufig der Auslöser für Verdauungsstörungen danach. Also so Magen-Darm-Infekte, Lebensmittelvergiftung und Co. Und das war bei mir auch der Fall. Mhm. Und dann fingen sehr diffuse Symptome an. Es hat auch kein Arzt, keine Ärztin hat herausgefunden, was es genau war. Diverse Spiegelungen, diverse Tests gemacht. Und so ging das einige Jahre dann schon fast, weil man halt nie wirklich was Handfestes hatte. Und ich aber auch niemanden gefunden habe, der sich wirklich gut mit dem Thema auskannte und es mich fast zum Verzweifeln gebracht hat, weil es schon sehr ausgeprägt war. Also ich konnte am Ende nicht mehr Freunde sehen, nicht mehr ins Restaurant gehen. Viele soziale Sachen waren bei mir einfach nicht möglich. Ich habe nur noch Übergrößen getragen, habe die Hosen von meinem Freund angezogen, weil ich keine Jeans mehr zu bekommen habe, weil ich so einen Blähbauch hatte und wirklich die Lebensqualität super stark eingeschränkt war. Und dann dachte ich mir, okay, Luisa, du studierst Medizin, du bist fast Ärztin, du fuchst dich jetzt einfach selber ein. Und dann habe ich angefangen, jegliche Fortbildungen zu machen, mich einzulesen, Studien zu lesen. Und so hat es eigentlich alles angefangen, dass ich das Thema Darm für mich entdeckt habe.
Du bist ja jetzt so nonchalant in einer halben Minute drüber geflogen, was ja eine deiner großen Krisen im Leben war. Also, und es hören sicher viele zu, die darüber gar nicht so sprechen, aber im Stillen auch leiden. Also nimm uns doch da nochmal ein bisschen tiefer mit. Zum einen, ja, in welche Probleme Menschen haben, die solche Art von Verdauungsschwierigkeiten haben, aber dann auch in diese Odyssee. Du hast viele Ärzte besucht, die dich teilweise für Psychos gehalten haben, steht im Buch. Jetzt lachst du drüber, aber das macht ja auch was mit Menschen.
Total.
Und heute bist du Ärztin und probierst ja auch genau dagegen anzukämpfen, dass Menschen eben sich öffnen können und nicht Sorge haben, dass sie irgendwie abgestempelt werden. Und lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, was du selber als Patientin damals erlebt hast und wie du das heute nutzt, um eine bessere Ärztin zu sein.
Super gerne. Und das versuche ich auch, also ich meine, ich arbeite viel online etc., versuche ich auch genau das einzubringen, dass man auch dieses Verständnis mitbringt, weil ich glaube, das hilft einem sehr im Umgang mit Patienten. Aber bei mir, wie war das für mich? Sehr belastend, wenn ich das so sagen kann. Insbesondere, das steht ja auch in meinem Buch, weil ich davor noch eine Essstörung hatte, lange in Therapie war und dann bin ich da gerade rausgekommen, habe versucht, ein gesundes Essverhalten hinzubekommen, irgendwie wieder Essen als was Schönes zu sehen und das Ganze wieder gesund aufzubauen und nicht dieses Gut und Schlecht und das darfst du auf keinen Fall mehr essen. Und dann fängt plötzlich der eigene Körper an zu rebellieren und plötzlich sind Lebensmittel schlecht, weil mir geht es danach schlecht. Und da dann trotzdem in die Richtung, okay, Heilung von der Essstörung und Heilung von meinem eigenen Bauch, meinem Körper, der plötzlich irgendwie wieder gegen mich arbeitet, war super herausfordernd. Und da auch langfristig nicht nur eine Liebe zum Essen wieder zu entdecken, sondern auch zum eigenen Körper, ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Ding gewesen, was auch wirklich Jahre gebraucht hat. Mhm. Und ich sehr, sehr dankbar auch für eine Therapie und Co. in dem Aspekt war, weil ich glaube, alleine kann ich nicht empfehlen. Ich würde da immer professionelle Begleitung mit an die Hand nehmen wollen. Aber bezüglich meinem Bauch, meinem Darm und meinen Verdauungsstörungen war, glaube ich, auch das Thema Essstörung sehr präsent, weil gerade auch bei den Arztpraxen, sobald ich gesagt habe, okay, ich hatte mal eine Essstörung, war der erste Satz eigentlich immer, ah, okay, ja, vielleicht machen Sie dann einfach wieder meine Psychotherapie. Ich sage, nee, ich habe jeden Tag Durchfall, ich habe so Schmerzen, ich vertrag nichts mehr. Ich hatte ja jede Intoleranz, die man sich vorstellen konnte, von Laktose, Fructose, Histamin, Gluten und auch noch FODMAPs. Gehen wir bestimmt nachher nochmal drauf ein, was es genau ist. Und am Ende wusste ich gar nicht mehr, was ich essen sollte. Und wenn dann einem jemand diesen tollen Tipp gibt, dass man nochmal zur Therapie gehen soll, was natürlich wichtig mit in das Gesamtkonzept reingehört, auf jeden Fall, weil die Psyche macht unglaublich viel mit dem Darm, aber eben nicht nur das. Mhm. Und das war für mich super schwierig, da einfach so abgestempelt zu werden. Oder auch von manchen Ärzten zu hören, okay, ja, dann haben sie vielleicht einfach einen Reizdarm, damit müssen sie jetzt leben. Da dachte ich mir, hey, das kann doch nicht wahr sein. So soll jetzt mein Leben sein. Ich war Anfang 20 und konnte nicht mehr zu irgendwelchen WG-Partys gehen. Ich konnte nicht mit Freunden kochen und das konnte ich so irgendwie nicht hinnehmen. Und deswegen dachte ich mir, okay, jetzt werde ich die eigene Frau meiner Dinge und lese mich da ein.
Und was war tatsächlich dann der Durchbruch im Sinn von, welche Diagnose wurde gestellt, wo dir dann auch geholfen werden konnte?
Es waren, glaube ich, ganz, ganz viele kleine Schritte. Am Ende kam eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das war noch der entscheidende Moment. Aber ich glaube, bei mir war es auch die Journey bis dahin, den eigenen Körper zu verstehen, die eigenen Symptome einordnen zu können, die Ernährung komplett umzustellen, den Lebensstil umzustellen, auch Thema Stress, gerade im Studium. Da ganz, ganz viele von meinen Kommilitonen etc. hatten auch da Probleme, dass man da wirklich mehrere Bereiche mit reinnimmt und eben nicht nur sich auf eine Sache fokussiert, sondern das Ganze, dieser Begriff ist immer so ein bisschen plattgetreten, ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Also der Körper ist halt nicht nur Darm, nicht nur Psyche, nicht nur Haut, sondern es ist ein Gesamtkonzept. Und das, finde ich, muss man irgendwie auch wieder da reinbringen. Mhm. Deswegen waren das viele verschiedene Schritte, die ich durchgelaufen bin. Und das, was dann am Ende noch die Kirsche auf der Sahnetorte
Genau.
Das war bei mir eine Ärztin, bei der ich meine Ernährungsmedizin-Weiterbildung gemacht habe, die dann gesagt hat, okay, es kann sein, es klingt nach Lamblien. Lamblien sind Parasiten, die man sich gerne im Ausland bei einem Magen-Darm-Infekt einholt. Und meine Symptome haben sehr dafür gesprochen. Das Schwierige bei Lamblien ist, dass man sie nicht immer findet. Man testet die in der Stuhlprobe. Und da haben wir dann nochmal ein bisschen genauer gesucht, haben das therapiert und danach waren die Beschwerden weg. Und ich dachte mir auch, okay, es waren jetzt 6 Jahre und innerhalb von, die Therapie geht 10 Tage, innerhalb von 10 Tagen wurde mein Problem gelöst. Und das war für mich so unglaublich schön, weil es mir so eine Lebensqualität zurückgegeben hat. Und ja, das war für mich ein unglaublicher Gamechanger.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, Das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Ganz viele Dinge, die du jetzt schon angesprochen hast und wir sortieren die jetzt nach und nach. Aber ein Punkt, den ich auch persönlich aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann, ist, wie eng die Psyche, das Stresslevel mit der Verdauung zusammenhängt. Mhm. Ein paar Beobachtungspunkte, was ich im Studium zum Beispiel immer gesehen habe. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dass einfach die Toiletten zum Beispiel in der Universität in Prüfungszeiten einfach ganz anders aussehen, als es zu normalen Zeiten ist. Einfach so, dass Menschen da andere Verdauungen haben. Wir alle kennen Per Mertesacker, den Starfußballer, der nach seiner Karriere gesagt hat, dass er vor jedem Spiel Durchfall hatte. Mhm. Bei mir selber war es so, ich habe verschiedene Stationen gehabt. In meinem alten Leben hatte ich eine Managementposition und ich kann mich erinnern, dass es, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Jahre waren, wirklich jeden Tag mit Durchfall ins Büro gefahren bin. Es war einfach normal. Ich habe morgens gefrühstückt, habe mich ins Auto gesetzt, da hat der Magen schon rumort und eins der ersten Dinge im Büro war dann einfach den Durchfall loszuwerden. Mhm. Und ich habe das so hingenommen. Mir war schon klar, dass es nicht normal ist, aber ich habe das nicht hinterfragt. Aber im Nachgang weiß ich, dass es einen sehr hohen Anteil an mentalen Herausforderungen hatte. Für manche klingt das jetzt schon wie Common Sense, aber für andere ist es fast schon so wie Science Fiction. Also was soll der Darm mit unserer Psyche, mit unserer Stimmung zu tun haben? Also nimm uns doch da bitte mal gerne ein bisschen detaillierter in die physiologischen Zusammenhänge auch mit, wie das denn sein kann, dass der Verdauungstrakt mit unserem Gehirn, mit unserer Seele, mit unserer Psyche interagiert, kommuniziert und Wechselwirkungen eingeht.
Der Darm ist da sogar nochmal ziemlich cool, weil er eine ziemliche Extrastellung hat. Es gibt nämlich kein Organ in unserem Körper, was nochmal so ein eigenes Nervensystem hat. Und das ist das enterische Nervensystem, heißt es auch. Also enterisch heißt sozusagen Darm-Nervensystem. Und das steht ganz, ganz eng mit unserem zentralen Nervensystem in Kontakt. Zentral heißt unser Gehirn und unser Rückenmark. Und die sind primär über den Vagusnerv verbunden. Das ist so einer der wichtigen Hirnnerven, die die Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Darm darstellen. Das Interessante dabei ist, dass man mittlerweile weiß, dass mehr Signale vom Darm zum Gehirn gehen als andersherum. Ungefähr so 10:1. Also 10 Informationen vom Darm zum Gehirn und eine Information vom Gehirn zu unserem Darm. Finde ich super faszinierend. Und man sagt ja auch ganz oft irgendwie, unser Darm, unser Bauch ist so das zweite Gehirn. Ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, ich habe irgendwie Schmetterlinge im Bauch. Da passiert ganz, ganz viel in uns drin. Und die beeinflussen sich sehr stark gegenseitig. Zum Beispiel auch Reizdarmsyndrom ist eine Erkrankung, die unglaublich viele Menschen betrifft. So geschätzt werden bis zu 12 Millionen in Deutschland.
Wie äußert sich sowas? Wer das nie beim Arzt war, aber an welchen Symptomen erkennt man das?
Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Heißt, man muss erstmal ganz viele Tests machen und die sind alle negativ. Und erst dann hat man irgendwann Reizdarmsyndrom. An sich von der Definition her sind das Verdauungsbeschwerden, die länger als 3 Monate anhalten, die Lebensqualität beeinflussen, einen zum Arzt bringen und primär sowas wie Bauchschmerzen, Blähbauch, Durchfall, können aber auch Verstopfungen sein. Also so unspezifische funktionelle Verdauungsbeschwerden. Und früher war das zum Beispiel wirklich als psychische Erkrankung abgetan. Deswegen, als ich vorhin so lachen musste, das sind ganz oft einfach ältere Ärzte und Ärztinnen gewesen, die das damals noch gelernt haben, sich dann aber, ohne jetzt meine Kollegen angreifen zu wollen, nicht richtig fortgebildet haben und es immer noch im Kopf haben, dass es was Psychisches ist. Und das ist es halt einfach nicht. Aber es ist definiert als Störung der Darm-Hirn-Achse. Also irgendwie ist die Kommunikation zwischen unserem Kopf und unserem Bauch gestört. Wir wissen ehrlicherweise immer noch nicht so ganz, warum eigentlich. Wir wissen, dass da Magen-Darm-Infekte einen ganz großen Einfluss haben, aber auch sowas wie Antibiotikagabe. Aber so ganz genau wissen wir noch nicht, warum das passiert. Und wenn die Darm-Hirn-Achse gestört ist, kann zum Beispiel das Reizdarmsyndrom ein Teil davon sein, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Aber auch natürlich so Dinge wie das, was du genannt hast, in stressigen Phasen, in Prüfungsphasen, vor der Arbeit, kann es auch dazu kommen, dass das Verdauungssystem dysreguliert wird. Bei vielen kommt es dann auch zu Durchfall.
Was hättest du mir damals, wenn ich zu dir in die Praxis gegangen wäre und das geschildert hätte, was wären so deine ersten Hinweise gewesen, woran ich arbeiten darf mit so einer Symptomatik?
Meine erste Frage, ich hatte sehr viele Fragen und ich würde natürlich auch verschiedene Untersuchungen machen. Mhm. Aber ich würde erstmal herausbekommen wollen, okay, sind es Lebensmittel, die das auslösen oder ist es eine Situation, die das auslöst? Heißt, hast du das auch im Urlaub? Hast du das auch am Wochenende oder hast du es wirklich nur, wenn du zu dem einen Job fährst? Das würde mir schon mal helfen. Wobei man auch manchmal bestimmte Lebensmittel schlechter verträgt, wenn man im Stress ist. Und wenn man dann im Urlaub ist, verträgt man sie plötzlich gut. Da sind ganz viele immer sehr verwirrt, woran es dann wirklich liegt. Und dann herauszubekommen, okay, was können wir denn in deinem Alltag einbauen, dass da das ganze Nervensystem eher reguliert wird und da Entspannungsübungen beispielsweise. Ich mache ganz, ganz viel mit Atemübungen, bin ich ein ganz großer Fan. Atemübungen kurz vor dem Essen. Wenn man im Auto sitzt und gerade kurz davor ist auszusteigen, dass man da kurz, ich mache zum Beispiel ganz oft Box Breathing, dieses 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten. Oder auch tiefe Bauchatmung gibt es zum Beispiel auch. Das kann sich auch sehr positiv auf den Darm auswirken. dann kann es Sinn machen, in solchen akuten Phasen, wenn du jetzt sagst, okay, das ist zum Beispiel eine ganz stressige Jobphase gewesen oder eine stressige Prüfungsphase, dass man da versucht, die Ernährung nochmal anzupassen und ein bisschen einfacher verträglich zu machen. Mhm. Da kommen auch diese FODMAPs wieder ins Spiel. Einfach um die kurz zu erläutern,
bitte, ja.
FODMAPs sind fermentierbare Kohlenhydrate. Mhm. FODMAP ist ein Akronym, das steht für fermentierbare Oligomonodisaccharide. Fermentierbare Oligodisaccharide, Monosaccharide und Polyole.
Mhm.
Und das ist eine ganz, ganz breite Lebensmittelgruppe. Also da gehören super gesunde Lebensmittel dazu, sowas wie Zwiebeln, Knoblauch, Hülsenfrüchte, Weizen. Auch ganz typische Trigger für Leute, die diese Dinge nicht gut vertragen. Also mhm. gerade so Zwiebeln und Knoblauch oder auch viele Hülsenfrüchte kennt, glaube ich, jeder.
Mhm.
Ab einer gewissen Menge geht es halt nicht mehr. Aber auch sowas wie Milchzucker zum Beispiel gehört mit dazu.
Mhm.
Und man weiß, dass wenn man da diese Arten von Kohlenhydrate für einen gewissen Zeitraum reduziert, kann sich das auf verschiedene Verdauungsbeschwerden positiv auswirken. Unter anderem Reizdarmsyndrom, aber auch genau in solchen Stressphasen. Auch zum Beispiel bei Sportlern wird das integriert, weil ganz, ganz viele Sportler haben regelmäßig mit Verdauungsbeschwerden zu tun, mhm. insbesondere wenn es ein Ausdauersport ist, der über mehrere Stunden geht, Richtung Marathon, Richtung Rennradfahren und Co. haben ganz, ganz viele mit so plötzlichem Durchfall auch zu kämpfen. Sieht man, glaube ich, manchmal auch in Videos von Marathonläufen etc., dass man da fast gar nicht mehr seinen Stuhlgang halten kann.
Mhm.
Und da kann es Sinn machen, auch zu so einer Low-FODMAP-Ernährung zu greifen und auch Ballaststoffe kurz vorher eher zu reduzieren, dass man da so ein bisschen den Druck aus dem Verdauungssystem nimmt.
Verstanden. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff Darm-Hirn-Achse, der für dich tägliches Brot ist und manche kennen es vielleicht auch so von Social Media, aber so richtig vorstellen kann man sich da, wenn man nicht tief im Thema drin ist. Also wie funktioniert das physiologisch, diese Kommunikation? Du hast den Vagusnerv angesprochen, aber wie kann man sich diese Achse ganz konkret vorstellen?
Wir haben einmal das Gehirn, was sozusagen, wir sagen jetzt mal, dass es primär über den Vagusnerv kommuniziert, um das Ganze verständlich zu halten.
Mhm.
Vom Gehirn aus geht dieser Vagusnerv hier entlang an verschiedenen Gefäßen bis in unseren Bauch und spaltet sich da auch nochmal aus und verbindet sich sozusagen mit dem enterischen Nervensystem, was überall im Darm drüber gelegt ist.
Mhm.
Die Nervenzellen untereinander können direkt kommunizieren, aber es können auch verschiedene Botenstoffe kommunizieren. Im Darm wird zum Beispiel so ungefähr 80% von unserem Botenstoff Serotonin produziert, was extrem viel ist. Viele dachten auch eine lange Zeit, dass er dann direkt im Gehirn wirken kann, sozusagen als gute Laune-Hormon. Man weiß aber auch, dass das nicht die Blut-Hirn-Schranke, zu viel Darm im Kopf heute, die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann.
Mhm.
Heißt, das Serotonin wirkt primär an den Nervenzellen und an den Rezeptoren direkt an den Nerven.
Mhm.
Und zu viel Serotonin kann zum Beispiel auch Durchfall auslösen. Auch ganz spannend, dass viele, auch da bei Reizdarm kann man es zum Beispiel auch in manchen Stuhlproben, findet man zu viel Serotonin dann.
Mhm.
Ist jetzt aber kein Test, den ich so primär in der Arztpraxis machen würde. Aber das kann zum Beispiel sich auch auf die Verdauung auswirken. Also heißt nicht immer, viel Glückshormon ist auch gut. Das kann auch manchmal in eine andere Richtung gehen.
Mhm.
Aber das wäre sozusagen der zweite Punkt über Botenstoffe und auch unser Darmmikrobiom. Unser Darmmikrobiom, das weiß man mittlerweile auch aus einigen Studien, irgendwie kommuniziert das auch mit den Nervenzellen. Wir wissen noch nicht ganz wie. Es produziert auch Botenstoffe, sogenannte kurzkettige Fettsäuren.
Mhm.
Wenn das Darmmikrobiom, also das Darmmikrobiom ist eine Zusammenstellung an verschiedenen Bakterien, Viren, wahrscheinlich auch Parasiten, auch Hefen, also so ein ganz wilder Mix. Aber primär sind es Bakterien. Und die produzieren kurzkettige Fettsäuren, sowas wie Butyrat zum Beispiel, wenn sie Ballaststoffe fermentieren. Und von diesen kurzkettigen Fettsäuren wissen wir auch, dass sie ganz viele verschiedene Auswirkungen haben, unter anderem antientzündlich wirken, sich gut auf die Darmbarriere auswirken können, aber eben auch sich mit dem Nervensystem zusammenschließen können und da eine Art Kommunikation auslösen. Und das sind so die drei Hauptwege, wie das Ganze am Ende kommuniziert, wie so eine kleine Art Straße über den Vagusnerv.
Okay. Zum Mikrobiom möchte ich gleich auch noch ein bisschen detaillierter kommen, aber was mich gerade umtreibt, ist so die klassische Ausbildung. Wenn ich mir jetzt überlege, Menschen, die vielleicht depressive Verstimmungen haben, Stress etc., Angstzustände gehen, wenn sie einen Platz bekommen, den Mut haben zu einem Psychologen. Mhm. So, dann gibt's Menschen, die Verdauungsprobleme haben, vielleicht oft der gleiche, sagt aber dem Arzt etwas anderes. Und das ist wieder ein Beispiel, wo die Dinge viel interdisziplinärer werden durch die Zusammenhänge, die wir verstehen, wo sich aber das Gesundheitssystem noch gar nicht so sehr darauf eingestellt hat. Also wie sehr kann man aus deiner Sicht, du bist jetzt Darmexpertin, aber du behandelst ja am Ende auch psychische Themen über deine Themen und auf der anderen Seite müssen Psychologen ja auch in Ernährungsthemen, Darmthemen ausgebildet werden. Also wie muss sich das System entwickeln sozusagen, dass man die neueste Forschung auch wirklich in der Behandlung im Alltag auch abdecken kann?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige, aber auch eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wir mittlerweile so viel über den menschlichen Körper wissen und noch längst nicht alles. Ich glaube, wir denken ganz oft, wir haben schon so viel verstanden und je mehr man sich einliest, desto mehr merkt man eigentlich, wie wenig wir verstanden haben. Mhm. Was es aber auch sehr spannend macht. Aber es kann nicht jeder alles wissen. Und es muss Experten für bestimmte Bereiche geben, die sich zum Beispiel mit der Psyche, mit der Haut, mit Gelenken, mit dem Darm besonders gut auskennen. Und ich glaube, das Schwierige ist, genau diese Systeme, diese Menschen zu connecten, damit wir am Ende den Patienten, die Patientin möglichst gut behandeln können. Mhm. Ich persönlich sehe da auch ein großes Potenzial, was KI angeht. Mhm. Ist halt in Deutschland noch ein bisschen schwierig, sagen wir es jetzt mal so, von der Umsetzung, weil wir da sehr viele Regularien haben, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben in vielen Bereichen. Aber ich glaube, da wird sich viel in Zukunft auftun, damit wir das einfach besser connecten können. Mhm. Und dass wir haben oft eine sehr begrenzte Zeit mit den Patienten, gerade im gesetzlichen System. Ich kenne es selber noch, ich habe ja in einer Hausarztpraxis angefangen. Das ist 5 Minuten Medizin. Ich habe mich wirklich manchmal gefühlt wie im Supermarkt an der Kasse, wo man einfach nur die Patienten durchgeschleust hat. Und ich dachte mir auch, okay, wenn ich jetzt 20 Minuten mehr mit dir hätte, könnte ich dir richtig gut helfen. Aber die habe ich nicht. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr frustrierend.
Aber erklär mal kurz, warum du die nicht hast. Ist es nicht wirtschaftlich, mehr Zeit zu verbringen oder sitzen einfach zu viele andere Patienten im Wartezimmer? Weil als Patient ist ja ultimativ frustrierend, wenn man erlebt, dass der Arzt auch so gefühlt die Uhr im Nacken hat. Aber was ist da der Auslöser dafür?
Beides. Okay. Also ich hatte ganz oft, dann war es eigentlich schon, ich hatte noch 5 Minuten, bis meine Sprechstunde geändert hat und es haben noch 30 Patientinnen und Patienten also im Wartezimmer gewartet. Mhm. Wie soll das gehen? Mhm. Und gleichzeitig aber auch die Bezahlung. Also es kommen jetzt gerade noch ganz viele Neuerungen im gesetzlichen System, gerade auch was Hausärzte und Co. betrifft, die aus meiner Sicht auch sehr kritisch zu bewerten sind. Aber das ganze System ist hat, glaube ich, noch viel Verbesserungspotenzial, ohne da jetzt zu sehr reinzugehen. Aber alleine zum Beispiel, man kriegt ja so eine Grundpauschale, wenn ein Patient kommt. Ich glaube, das sind so, vielleicht wurde das jetzt auch nochmal gekürzt, aber es waren so 15 Euro ungefähr. Und es ist egal, ob der Patient einmal kommt oder jede Woche dreimal. Und es ist egal, ob der Patient 5 Minuten, ich glaube, nach 10 Minuten könnte man irgendwie nochmal 3 Euro obendrauf rechnen, aber auch nur einmal im Quartal. Oder ob ich da eine halbe Stunde sitze. Und es geht einfach nicht. Ich kann nicht 15 Euro verlangen, wenn der Patient vielleicht 8-mal kommt und dann jeweils eine halbe Stunde da ist. Mhm. Wie soll man da Miete bezahlen? Wie soll man das Personal bezahlen?
Die Geräte.
Mhm. Und da kriege ich gerade bei ganz vielen befreundeten ÄrztInnen mit, dass die wirklich am Überlegen sind, okay, müssen wir jetzt unsere Leute kündigen, damit wir weiter Patienten behandeln? Müssen wir die Praxis schließen? Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz kritische Bewegung. Ich persönlich kenne auch keine Lösung dafür, es wäre schön.
Aber ich finde es nochmal wichtig, das auch zu hören, weil oft ist ja so ein bisschen auch das Vorurteil, die Ärzte, die leben gut. Das kennt man so von früher, dass die Ärzte finanziell privilegiert sind und die machen sich die Taschen voll. Aber das klingt jetzt ein bisschen anders, was du. Und es wird ja auch kritisch gesehen, dass Ärzte lieber Privatpatienten annehmen. Aber ich glaube, das sind auch teilweise wirtschaftliche Nöte, die sie dahin treiben und nicht die pure Geldgier.
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, man hat immer noch dieses Bild, man wird Arzt und kriegt direkt den Porsche vor die Tür gesetzt. Mhm. Das ist definitiv nicht mehr so. Ich habe mich vor 2 Wochen mit Ärztinnen, alles Freunde von mir, die in der Klinik arbeiten, zusammengesetzt und wir haben aus Spaß die Stundenlöhne ausgerechnet. Das ist gruselig. Das war teils unter 10 Euro. Und das als Ärztin. Ich habe 6 Jahre studiert, promoviert, mache den Facharzt, aber man hat so viele Überstunden, dann vielleicht noch Forschung, die investiert wird, also Zeit investiert wird. Ja. Und wenn man das mal runterrechnet, zum Beispiel auch 24-Stunden-Dienste etc., das Arbeitszeitengesetz wurde extra für uns ÄrztInnen ausgehebelt, dass wir länger arbeiten dürfen. Und dann wird es als Bereitschaft gegolten. In meinen 24-Stunden-Diensten habe ich vielleicht 1 oder 2 Stunden geschlafen und dann geht man nach Hause, dann kriegt man 8 Minusstunden an dem Tag und am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen.
Nee, aber trotzdem mal auch, ich finde es hochgradig spannend, weil da ganz viele Mythen noch im Raum sind. Wie gesagt, einige habe ich jetzt gerade angedeutet, die, wenn wir die Lösung hätten, würden wir sie jetzt hier kommunizieren. Es ist schwierig, aber wichtig ist, ein bisschen Verständnis für alle Seiten auch zu entwickeln, dass es, wie gesagt, selten aus Gier oder wie auch immer, sondern einfach faktische Zwänge, wirtschaftliche Nöte, die da auch für bestimmte Entscheidungen einstehen. Okay, lass uns mal über das Mikrobiom, weil auch das ist etwas, was viel rumgeistert für Menschen, die sich mit Ernährung beschäftigen, besprechen. Es gibt, ich habe mal eine Studie aufgeschnappt und du wirst es besser einordnen können, aber da habe ich mal gelesen, dass Mäusen oder Ratten, ich bin mir nicht ganz sicher, das Mikrobiom transplantiert wurde und dass dadurch Stimmungen, ich glaube sogar bis hin zu depressiven Episoden oder so, verpflanzt werden konnten. Also Gruppe A, die sozusagen mental angeschlagen war, sage ich mal. Das Mikrobiom wurde einer anderen Gruppe transplantiert und dadurch wurden diese mentalen Probleme mitgenommen. Mhm. Auch das klingt ja wie Science Fiction. Also kommentier das gerne und ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch im menschlichen Bereich, ich habe den Begriff in deinem Buch der fäkalen Mikrobiom-Transplantation lernen dürfen. Das geht ja, glaube ich, genau in diese Richtung. Also nimm uns da mal in die abstrusesten und fanciesten Ideen und Therapiemethoden mit, die heute so herrschen und was man vor allem damit auch Gutes tun kann bei Menschen.
Ja, ich finde die Studie unglaublich spannend und in dem Bereich gibt es ganz viele Sachen, insbesondere es sind bisher halt viele auch Mäusestudien. Wir können das natürlich nicht 1:1 auf uns übertragen, das ist mir immer ganz wichtig, aber es sind super interessante Hinweise, wo wir dann vielleicht auch bei der menschlichen Forschung weiter hingehen könnten, was man vielleicht für Optionen hat und in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Und überhaupt erstmal zu sehen, zu verstehen, was das für einen riesigen Einfluss hat. Und da gibt's, auf das bezogen, gibt's zum Beispiel auch eine Studie mit 2 Mäusen, wo das Mikrobiom transplantiert wurde. Also transplantiert, man kann sich das so vorstellen, dass das Lebewesen, die Maus oder der Mensch in dem Fall, gibt's auch mit Menschen, zum Beispiel ein Antibiotikum bekommt, dass der Darm in Anführungszeichen sozusagen einmal leer gefegt wird. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel über Kapseln, das ist dann einfach getrockneter Stuhl, Kapseln schlucken. Das hatte ich zum Beispiel auch einmal mitbekommen. Ich habe ja bis letztes Jahr noch auf der Hämato-Onkologie gearbeitet, also Blutkrebsstation. Und die PatientInnen bekommen sehr, sehr starke Chemotherapien und oftmals danach auch Antibiotikatherapien. Und teils über Wochen bis Monate wirklich die stärksten Antibiotika, die man hat. Und Antibiotika wirken sich ja auch intensiv auf den Darm und das Mikrobiom aus. Und es gibt zum Beispiel den Fall, dass man danach eine Infektion hat. Clostridium difficile heißt das. Und da hat man ganz, ganz starke Durchfälle. Und eine von den zugelassenen Therapiemöglichkeiten, soweit ich weiß, ist das mit die einzige in Deutschland, die zugelassen ist, ist auch dieser fäkale Mikrobiomtransfer. Und da haben wir für den Patienten auch wirklich Kapseln mit Stuhl, keine Sorge, die sind nicht durchsichtig, bestellt. Und danach haben diese Clostridien, also hat dieser Durchfall, den wir anders nicht behandeln konnten, aufgehört. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Und da kommt auch gerade immer mehr, ich glaube, Richtung Spanien und Portugal wird es auch noch in einigen anderen Aspekten eingebracht. In Deutschland aber bis dato noch nicht so viel. Aber man kann mit dem Mikrobiom sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Aber ich glaube, das Schwierige ist, wir wissen halt immer noch nicht genau, was ist denn ein gesundes Mikrobiom? Heißt, was verpflanze ich da gerade in den anderen Menschen? Weiß ich vielleicht, dass er übergewichtig ist. Heißt, sind da dann Faktoren mit, die ich zu dem anderen Patienten gebe? Oder Thema Depression, irgendwelche psychischen Erkrankungen. Ist das eine Sache, die ich ihm drüber gebe? Und ich glaube, da brauchen wir einfach noch sehr viel mehr Forschung, dass wir das wirklich gut auch an Menschen machen können, ohne den Patienten dann nachher, die Patientin nochmal zu gefährden oder eine Erkrankung mitzutransferieren, die wir nicht haben wollen.
Ich glaube, die meisten Menschen verstehen so ganz grob, wie der Verdauungstrakt funktioniert. Nahrung geht in den Mund rein, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm und im Dickdarm ist dann so das Mikrobiom. Das heißt, sie geht's grob um Verdauung. Mhm. Aber jetzt reden wir über ganz andere Dinge. Wir reden über Stimmungen, die im Mikrobiom verankert sind. Wir reden über Immunabwehr etc. Also was sind so die Funktionen oder die Fähigkeiten des Mikrobioms, die gerade zu einer Speerspitze der Forschung sind, die so die meisten Menschen noch gar nicht auf der Agenda haben. Und ich möchte gleich dann überführen, was wir auch tun können, um das Mikrobiom zu pflegen, aber erst nochmal viel Werbung machen, warum es sinnvoll ist und es nicht um Abnehmen geht oder um Biohacking oder so, sondern dass da die wesentlichsten Aufgaben unseres menschlichen Daseins auch allokiert sind.
Ja. Wobei Abnehmen würde ich sogar mit reinnehmen zum Mikrobiom, denn da gibt es auch eine super spannende Studie. Und zwar hat die gezeigt, dass je nachdem, welches Mikrobiom man hat, also welche Zusammenstellung man da im Darm hat, man mehr oder weniger Kalorien aufnimmt. Und dass es auch darauf ankommt, welche Bakterien man im Darm hat. Ich glaube, das war so im Durchschnitt halt, es geht mehr, es geht weniger, um die 200 Kilokalorien. Das ist fast...
Delta.
Genau.
Also zwischen Person A und B, Mikrobiom A und B, die haben einen anderen Grundumsatz sozusagen.
Genau, okay. Ja. Und das ist fast eine Brezel. Mhm. Also das klingt jetzt so wenig, aber 200 Kilokalorien können schon einen großen Unterschied machen. Mhm. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, dass das nur darauf ankommt, welche Bakterien jetzt gerade in meinem Darm sind, macht es schon einen Unterschied. Mhm. Deswegen auch beim Abnehmen macht das Mikrobiom was. Mhm. Aber zum Beispiel auch Richtung Hormone. Es gibt einen Part vom Mikrobiom, der wird Östrobolom genannt, der sich nur um Östrogen, also um das weibliche Geschlechtshormon, kümmert oder das nochmal verändert. Denn eigentlich ist eine Form auch im Stuhlgang dann, die ausgeschieden werden soll. Und manche Bakterien schaffen es aber, diese Form vom Östrogen wieder zu aktivieren, dass wir es wieder aufnehmen können und es wieder aktiv wirken kann. Und das macht natürlich auch viel in unserem Hormonhaushalt Richtung Östrogendominanz. Ist jetzt, glaube ich bin keine Gynäkologin und auch keine Endokrinologin, aber auch da wirkt es sich halt aus. Mhm. Und das finde ich auch total interessant.
Mhm. In dem Kontext wird ja viel über Präbiotika, Probiotika gesprochen und viele Menschen nutzen das Synonym, wissen nicht, was ist. Also nimm uns doch mal mit, was diese zwei Arten von Lebensmitteln sind und wie sie sich auch auf das Mikrobiom entsprechend auswirken.
Mhm. Insgesamt kann man das, ich versuche immer so eine kleine Timeline zu machen, Präbiotika, Prä heißt vor, Bios ist das Leben, also für oder vor dem Leben sozusagen. Pro heißt, genau, vor dem Leben, Pro heißt für, also für das Leben und Post heißt danach. Mhm. Und dann gibt es noch Syn, was sozusagen irgendwas kombiniert. Mhm. Und so kann man sich das so ein bisschen, ich finde, so kann man sich vielleicht ein kleines bisschen besser merken.
Schöne Eselsbrücke.
Präbiotika sind, wie vorhin schon genannt, zum Beispiel Ballaststoffe, Pflanzenfasern, aber wahrscheinlich auch so eine Art sekundäre Pflanzenstoffe, die auch unser Mikrobiom füttern können. Aber die Hauptquelle sind eigentlich diese Pflanzenfasern, also Ballaststoffe, die als Futter dienen können. Das sind Präbiotika. Mhm. Nicht alle Ballaststoffe sind Präbiotika, aber viele davon werden als Art Futter genutzt für die Darmbakterien.
Und da möchte ich kurz reinzoomen, denn ich habe in einem Buch gelesen, Wissenschaft zeigt, dass mit 10 Gramm mehr Ballaststoffen am Tag können wir unser Leben verlängern. Auch das klingt ja völlig verrückt. Also welche Mechanismen sind hier am Start? Wie kann das sein, dass Ballaststoffe so ein entscheidender, alle sprechen über Longevity, nehmen wir spacige Pillen etc. und dann liegt es erstmal an sowas Banalem wie 10 Gramm Ballaststoff. Also in welche fundamentalen Mechanismen wird hier eingegriffen, damit es wirklich lebensverlängernd wirken kann?
Das ist auch das Coole, weshalb ich so für die darmgesunde Ernährung bin, weil Ballaststoffe da einen ganz großen Part einnehmen, aber eben nicht nur den Darm abdecken, sondern ganz, ganz viele Systeme in unserem Körper. Ballaststoffe an sich haben auch einen antientzündlichen Effekt. Sie können den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen, da manche von den Ballaststoffen auch eine Abbauversion vom Cholesterin bindet und es dann ausgeschieden wird. Sie beeinflussen den Blutzuckerspiegel positiv und auch insgesamt die Herz-Kreislauf-Gesundheit, Erkrankungen. Und das sind ganz viele Aspekte, die ja bei uns heutzutage mit die wichtigsten sind, diese ganzen chronischen Erkrankungen, die bei uns mittlerweile sehr, sehr, sehr präsent sind, werden durch Ballaststoffe beeinflusst. Oder auch alleine Thema Darmkrebsrisiko. Auch da, Ballaststoffe sind präventiv wirksam. Und wir essen leider im Schnitt alle zu wenig davon. Und es wären ganz einfache kleine Sachen, die man eigentlich machen könnte, um da das Thema Longevity, Prävention voranzubringen, und zwar ohne fancy Pillen, die vielleicht noch eher weniger Evidenz haben in manchen Fällen, sondern durch so richtige Basics, wie einfach mehr Ballaststoffe zu essen.
Und was sind so Klassiker, wenn Menschen zuhören und sagen, okay, Luisa hat mich überzeugt, was darf ab jetzt auf die Einkaufsliste, dass man auf seinem Ballaststoffkonto täglich mehr draufkriegt?
Meine Nummer eins sind Himbeeren.
Okay.
Die hat man nämlich oft nicht im Kopf, beziehungsweise denkt nicht dran, aber schon so eine Hand Himbeeren kann so bis 7 Gramm Ballaststoffe beinhalten. Und damit würde man schon fast diese, ich nenne sie hier mal Fiber Gap, von diesen 10 Gramm.
Fiber im Englischen, Ballaststoff.
Genau, ja. Also wir wollen die 30 erreichen. In manchen Fällen auch mehr Richtung Diabetes, wird auch eher Richtung 40 empfohlen. Mhm. Aber im Schnitt 30, und wir liegen halt eher bei 18, 20 Gramm.
Im Schnitt.
Im Schnitt, genau. Und eine Handvoll Himbeeren mit 7 Gramm würde da schon einiges machen.
Schritt nach vorne.
Ja.
Und die wenigsten würden sagen, das schmeckt nicht, genau. Muss man auch sagen.
Ja, Himbeeren sind mega gesund, mega lecker. Sei es morgens aufs Topping, als Topping aufs Frühstück.
Müsli, Joghurt,
Müsli, Porridge, was auch immer man isst. In Shake rein, wenn du morgens nichts Festes isst. Du kannst ganz, ganz einfach solche Sachen integrieren. Oder auch alleine der Switch von normalen Weißmehlnudeln zu Vollkornnudeln bringt auch nochmal so 4-5 Gramm mehr Ballaststoffe. Mhm. Oder mein Favorite, Hülsenfrüchtenudeln, Kichererbsennudeln etc. Auch die bringen super viele Ballaststoffe. Mhm. Und ich persönlich bin eh gar kein Fan davon, Lebensmittel aus der Ernährung rauszustreichen, sondern mein Ansatz ist immer, was kann ich hinzufügen, dass es gesünder wird, dass es meinem Körper mehr davon gibt, was er braucht. Mhm. Und eben nicht wieder dieses, das ist verboten, das ist ungesund, das ist schlecht, das macht Krebs. Das sind immer diese Schlagzeilen, sobald man gefühlt Social Media öffnet oder eine andere Zeitung, wird man erschlagen von Informationen, was man nicht tun soll. Mhm. Und am Ende weiß man überhaupt nicht mehr, was man denn tun soll. Und deswegen versuche ich da immer eher so, hey, okay, das isst du. Gut, dann isst du, zum Beispiel jetzt hatte ich am Wochenende eine Beratung, und da hat sie gesagt, sie isst jeden Tag Toast mit Nutella zum Frühstück. Ist jetzt vielleicht nicht das Optimale, habe ich ja auch gesagt. Aber wenn sie das frühstückt, okay, was kann man denn damit machen? Handvoll Himbeeren hätten wir jetzt schon mal. Dann nehmen wir Vollkorntoast oder ein Saatenbrot. Auch mega gut. Dann tun wir unters Nutella vielleicht noch ein bisschen Mandelmus rein, streuen noch ein paar Kakaonips drüber. Und dann hast du trotzdem noch dein Brot, musst es das nicht für immer wegtun, aber hast eine viel nährstoffreichere Mahlzeit. Mhm. Und so finde ich es eigentlich ganz schön. Man kann das relativ einfach machen, und man muss nicht plötzlich die ganze Ernährung 180 Grad drehen und irgendwelche komischen Diäten machen, sondern einfach, okay, womit arbeiten wir gerade und was kann ich hinzufügen?
Was ich noch, um Ballaststoffe nach vorne zu kommen, ist Sonnenblumenkerne. Mache ich überall rein, ins Frühstück, in den Salat. Es passt fast immer. Und wenn man am Ende auf ein, zwei Handvoll zusätzlich kommt, sie schmecken fast nach gar nichts, aber das ist so ein ganz einfacher Weg, um da einen großen Schritt nach vorne zu kommen. Weil,
auf jeden Fall.
Ja. Ich könnte noch ewig über die Physiologie, du merkst es, das interessiert mich, das treibt mich, aber lass uns jetzt mal in so ein paar typische Beschwerden kommen, die du auch in deinem Alltag bei den Patienten siehst, die auch gerne, die auch in großen Fallzahlen in der Gesellschaft vorkommen und dann auch in Lösungsoptionen gehen. Was mir persönlich im Bekanntenkreis, aber auch insgesamt, wenn ich mit Menschen spreche, auffällt, ist, zwei Dinge. Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehen aus meiner Sicht subjektiv, nicht studienbasiert, durch die Decke. Kannst gerne gleich sagen, ob das auch wirklich zutrifft. Und das Zweite ist, dass Allergien wie Heuschnupfen und sowas wahnsinnig zunehmen. Mhm. Lass uns mal mit den zwei Themen starten. Ist es tatsächlich so, dass Fallzahlen auch statistisch gesehen steigen? Und wenn ja, was sind mögliche Gründe dafür und wie kann man da dagegen wirken?
Also bei Allergien weiß man, dass es wirklich ansteigt. Ganz, ganz viele Faktoren, die da einen Einfluss haben, von der Geburt bis hin, wurde ich gestillt, wurde ich mit der Flasche ernährt, wo bin ich groß geworden, in der Stadt, auf dem Land, hatte ich Kontakt zu Tieren. Übrigens auch alles Sachen, die sich aufs Mikrobiom auswirken. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Mikrobiom für das alles verantwortlich ist, aber auch da wirkt es sich aus. Thema Unverträglichkeiten. Ich glaube, das ist eine Mischung, weil auch viel Awareness dafür geschaffen wird und viel mehr Leute darüber sprechen, was vor einigen Jahren, glaube ich, einfach noch nicht so das Ding war. Es werden auch viele kommerzielle Tests angeboten, die ich mal sinnvoll, mal weniger sinnvoll, wenn ich ehrlich bin, finde. Deswegen da ist, glaube ich, das Gesprächsthema Nahrungsmittelunverträglichkeiten einfach sehr viel präsenter, was an sich gut ist, da man auch viele Leute entdeckt, die vielleicht vorher damit gar keinen Kontakt hatten und dann erstmal verstehen, ah, meine Verdauungsbeschwerden kommen vielleicht von sowas ganz Simplem wie einer Laktoseintoleranz, also Milchzuckerintoleranz. Sehe ich immer wieder, wo Leute jahrelang mit Beschwerden rumlaufen und dann macht man den Test und merkt, okay, es ist einfach nur der Milchzucker, das lassen wir weg. Und plötzlich sind sie beschwerdefrei, was natürlich der easy way to go ist. Es ist nicht immer so, es wäre schön. Aber auch die Fälle gibt es noch. Wobei man bei Milchzucker auch sagen muss, zum Beispiel da, das ist eine Unverträglichkeit, die im Laufe des Lebens physiologischerweise zunimmt. Als Kinder bzw. als Säuglinge vertragen wir alle oder die meisten Milch sehr gut. Und dann produziert unser Körper immer weniger von dem Enzym Laktase, was Milchzucker in unserem Darm abbaut. Und ältere Menschen vertragen das zum Beispiel einfach schlechter. Man kann dann zum Beispiel milchzuckerfreie, also laktosefreie Lebensmittel zu sich nehmen. Man kann natürlich das Enzym auch so zu sich nehmen. Aber bestimmte Milchsachen, zum Beispiel Hartkäse oder Ähnliches, hat gar nicht mehr so viel Laktose drin. Die gelten schon als laktosefrei. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, auch sowas wie Fructose und Laktose kann auch nur zeitbegrenzt auftreten. Zum Beispiel wieder nach meinem Magen-Darm-Infekt, also nicht nach meinem, sondern nach einem Magen-Darm-Infekt, kann es sein, dass die Darmschleimhaut noch ein bisschen angegriffen, entzündet ist und die versucht sich dann erstmal wieder aufzubauen und hat in dem Zeitpunkt keine Kapazität, noch diese Enzyme zu bilden. Und deswegen kann es zu einer sekundären Laktoseintoleranz nach einem Infekt kommen. Es kann teils Tage anhalten, manchmal Wochen, manchmal Monate. Meistens bildet sich das wieder zurück. Das heißt, nicht jede Intoleranz, die insbesondere die plötzlich aufgetreten sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die auch wieder weggehen können.
Man spricht ja oft darüber, und ich weiß nicht, ob das nur, ob das validiert ist oder nicht, wenn man zum Beispiel Antibiotika genommen hat. Jetzt gerade, wir haben einen 2,5-jährigen Sohn, der hat das ein oder andere Mal, zweimal, glaube ich, in seinem Leben Antibiotika genommen. Und die Hauptsorge als Eltern ist ja, dass der Darm dadurch geschädigt wird, dass man vielleicht in irgendeiner Form nachhelfen sollte. Jetzt gar nicht so speziell auf Kleinstkinder bezogen, aber insgesamt, wie wirken sich Antibiotika auf den Darm aus? Weil im Laufe des Lebens, glaube ich, nehmen viele Menschen das immer wieder, wenn bakterielle Infektionen vorhanden sind. Was muss man beachten nach so einer Antibiotikatherapie, damit wir nicht nachhaltige Schäden am Mikrobiom, am Darm insgesamt mitnehmen?
Erstmal, um da so ein bisschen die Sorge rauszunehmen, da kam ein sehr schöner Review vor ein paar Wochen raus. Ich weiß leider gerade nicht mehr, in welchem Paper, aber da wurden verschiedene Antibiotika verglichen und den Einfluss aufs Mikrobiom. Mhm. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass diese ganz typischen Antibiotika, die wir heutzutage verschrieben bekommen, Amoxicillin, Clavulansäure, Penicillin etc., dass die sich sehr, sehr wenig auf das Darmmikrobiom auswirken. Okay. Also in einem ganz kleinen Prozentsatz. Okay. Und das fand ich nochmal sehr beruhigend. So, okay, das heißt jetzt nicht, dass man bei jedem Schnupfen direkt ein Antibiotikum nehmen soll. Mhm. Bitte nicht. Da immer sehr, sehr vorsichtig. Also wenn es nicht nötig ist, nicht nehmen. Mhm. Wenn man es braucht, Mega-Medikament. Wir können sehr froh sein, dass es das gibt. Mhm. Aber diese ganz klassischen Medikamente, die wir meistens so in der Hausarztpraxis, in der Kinderarztpraxis verwenden, wirken sich gar nicht so arg auf den Darm aus. Okay. Es sind meistens diese sehr, man nennt es auch Breitband-Antibiotika, die zum Beispiel, wir denken an den Patientenfall aus der Krebsstation, also von der Leukämiestation, wo ich war, da nehmen wir sehr, sehr breite Antibiotika und meistens auch noch 3-4 Stück, die wir kombinieren, die wirken sich negativ aus. Okay. Die sind dann zum Beispiel auch die Patienten, die Clostridien bekommen, weil da wirklich einmal alles rausgefegt, sage ich immer, aus dem Darm wird. Aber meistens so die Standardsachen wirken sich nicht so stark aus. Wenn wir es dann nehmen müssen, gibt es verschiedene Optionen. In Deutschland sind wir relativ zurückhaltend, was Probiotika angeht. Wenn man es also Richtung UK anschaut, die haben auch Leitlinien dafür, was Probiotika während der Antibiotikagabe angeht. In Deutschland wird davon eher noch abgeraten. Aber Probiotika haben in einigen Studien gezeigt, dass wenn man sie während der Antibiotikagabe schon gibt, also nicht erst danach anfangen, sondern schon währenddessen, meistens so im Abstand von 2 Stunden gibt, dass die eine AAD, Antibiotika-assoziierte Diarrhö, auf Deutsch durch Antibiotika-Durchfall, Verdauungsbeschwerden, reduzieren können. Und deswegen kann es da, das sind zum Beispiel Saccharomyces boulardii, das ist so ein Stamm, das sind Hefestämme, die da drin sind, die zum Beispiel da helfen können. Aber es gibt auch bestimmte Milchsäure- und Bifidobakterien-Mix-Probiotika, die gezeigt haben, dass sie da helfen können. Also das ist eine Sache, die kann man schon machen, ist aber in den deutschen Leitlinien noch nicht integriert. Wenn man ins Ausland guckt, gibt es aber einige, die damit regelmäßig arbeiten. Und wenn man zum Beispiel weiß, jedes Mal, wenn ich Antibiotikum nehme, bekomme ich Durchfall, wäre das eine Sache, die man mal ausprobieren kann. Dann Thema Ernährung. Ich versuche das in der Kommunikation so ein bisschen so darzustellen, okay, jetzt müssen wir das Antibiotikum eh schon nehmen, da führt jetzt nichts drum herum. So ist die Sache. Jetzt versuchen wir das Beste draus zu machen. Heißt, wir sehen das so ein bisschen als Art Neustart für den Darm, als Art Reset. Dass man genau dann, wenn man das Antibiotikum nehmen muss, umso mehr auf seine Ernährung achtet, umso mehr Thema Ballaststoffe mit reinbringt, Thema Pflanzenvielfalt, fermentierte Lebensmittel, dass man da einfach versucht, den Darm möglichst gut zu unterstützen, wenn er jetzt eh schon angeschlagen ist und es eher so zu sehen, okay, dann kümmere ich mich jetzt nochmal umso besser und versuche jetzt nicht Alkohol zu trinken, Fast Food, viel Salz, viel Zucker etc. Und da eher den Fokus drauf zu legen. Und ich glaube, so kann man auch so ein bisschen diese Angst davor nehmen, dass man denkt jetzt, oh Gott, jetzt muss ich ein Antibiotikum nehmen. Und dann ist mein Darm hin, wobei man auch da weiß, da gab es auch eine super, also gibt es ganz viele Studien mittlerweile zu, dass sich das Darmmikrobiom auch relativ gut wieder erholt in allermeisten Fällen. Nach ein paar Wochen, nach so 8 bis 10 Wochen, sieht es eigentlich genauso aus wie davor.
Interessant. Ein weiteres Thema, was Menschen beschäftigt in der Sorge oder steht im Verdacht, auch das Mikrobiom anzugreifen, sind stark verarbeitete Lebensmittel in verschiedensten Varianten. Du hast Fast Food angesprochen, aber auch das Thema Coke Zero ist ein Thema, was Menschen beschäftigt. Ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber so, lass uns mal auf diese Klassiker eingehen, die Menschen gerne zu sich nehmen, ein bisschen mit einem schlechten Gewissen. Zum einen, weil sie wissen, es ist nicht gesund, aber eben auch die Sorge, dass man das Mikrobiom, den Darm schädigt, wenn man das eben dauerhaft macht. Was ist dran an diesen Sorgen? Gib uns da mal ein bisschen wissenschaftliche Orientierung.
Ich glaube, es sind beides sehr wichtige Themen, die aber aus meiner Sicht auch ein bisschen überhyped werden. Gerade Thema hochverarbeitete Lebensmittel. Nicht nur, weil etwas hochverarbeitet ist, ist es unbedingt ungesund. Es gibt viele Lebensmittel, die da reinfallen in diese Kategorie. Das wird ja nach NOVA klassifiziert. Und da gibt es verschiedene Abstufungen, ob etwas unverarbeitetes, also mittelverarbeitet, hochverarbeitet, ultra hochverarbeitet ist. Aber es heißt nicht unbedingt, dass es, wenn es das ist, dass es dann ungesund sein muss. Zum Beispiel verschiedene Pflanzendrinks, die noch angereichert wurden mit Vitamin B12, mit Calcium, was an sich super gesund ist, weil gerade Personengruppen, die sich zum Beispiel vegan ernähren, die sollten auf Calcium, auf Vitamin B12 insbesondere nochmal einen Fokus legen. Deswegen finde ich es super sinnvoll, dass man das dann in das Lebensmittel mit hineingibt. Aber dann gilt es als hochverarbeitet. Und das finde ich ganz schwierig. Deswegen finde ich das immer, auch da wieder diese Kategorisierung von Lebensmitteln ist gar nicht mal so einfach, auch wenn man es immer wieder versucht. An sich ist trotzdem der Fokus möglichst viel unverarbeitet, also so ein ganz banales Beispiel, das, was man auf dem Wochenmarkt findet, an der Gemüse-, Obsttheke, frische Kräuter, vielleicht auch ein paar Milchprodukte etc., da den Fokus drauf zu legen, da wirklich eine möglichst pflanzenbasierte, unverarbeitete Ernährung zu bevorzugen, möglichst viel selber zu kochen. Aber wenn man dann ab und zu mal hochverarbeitete Sachen mit einbringt, zerstört es nicht direkt komplett den Darm. Also da auch so ein bisschen
Gelassenheit
mit reinzubringen. Mhm. Genau.
Lass uns über Coke Zero, ja, und es soll keine Werbung, kann auch Pepsi oder was auch immer sein. Ich fasse mal kurz so die Situation zusammen. Es schmeckt vielen Menschen. Jetzt weiß man, dass in der nicht zuckerreduzierten Variante der Blutzucker stark ansteigt. Das haben Menschen heutzutage verstanden, dass der Blutzuckerschwankungen etwas ist, was man vermeiden möchte, weil man nicht zu viel Insulinausstoß, Belastung der Bauchspeicheldrüse etc. möchte. Jetzt gibt es Innovationen, die Produkte ähnlich schmecken lassen. Viele sagen, jetzt stimmt gar nicht, aber ich sag's mal zumindest ausreichend so, dass man es als Ersatz nehmen kann. Aber die Hypothese liegt im Raum, dass diese Zuckerersatzstoffe zwar den Blutzucker nicht mehr schwanken lassen, aber durch die Unverdaulichkeit so tief ins Mikrobiom gelangen, dass da möglicherweise Schäden angerichtet werden, die vielleicht sogar noch schlimmer sind als nur einen schwankenden Blutzuckerspiegel. So, bis dahin, glaube ich, sind viele auf dem letzten Stand. Aber was sagt die aktuelle Studie? Wie wirken sich diese Zuckerersatzprodukte im Mikrobiom aus? Ist es eine berechtigte Sorge oder ist die Strategie, wenn man sagt, ich möchte auf Cola einfach nicht verzichten, wirklich auf die Zero-Variante zu setzen?
Also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte, die ich auch nochmal vorne ransetzen wollte. Du hast ja eigentlich schon genannt, Zucker. Von Zucker wissen wir, dass es schlecht ist. Nicht nur für den Blutzucker, sondern auch fürs Mikrobiom. Zu viel Zucker macht auch da Unordnung. Mhm. Das als Ausgangspunkt und dann Thema Süßstoffe ist ja eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Mhm. Da alles zusammenzufassen und alles irgendwie unter schlecht abzustempeln, finde ich auch sehr schwierig. Mhm. Man weiß zum Beispiel, Thema Aspartam wird relativ schnell aufgespalten in verschiedene Aminosäuren und wird relativ weit oben im Verdauungstrakt dann aufgenommen. Kommt also gar nicht so weit runter zum Mikrobiom. Das gleiche auch zum Beispiel mit Erythrit. Erythrit wird so ungefähr 80% im Dünndarm aufgenommen und es kommt nur ein relativ kleiner Anteil in den Dickdarm. Mhm. Außer man isst sehr, sehr viel davon, dann hat man auch Verdauungsprobleme. Ja. Steht auch immer als Warnhinweis mit drauf. Aber das mal so ein bisschen als Hintergrund. Das heißt gar nicht unbedingt, dass wenn wir das hier oben in den Mund reinstecken, dass es auch unbedingt in der gleichen Form in unserem Darmmikrobiom ankommt. Dann haben wir auch so Sachen wie Stevia. Wahrscheinlich jetzt auch nicht so negativ. Gibt sogar manche Studien, die einen positiven Effekt zeigen. Oder auch Sachen wie Mönchsfrucht, also Monkfruit, kommt jetzt gerade immer mehr auch in verschiedene Proteinpulver und Riegel rein, weil es gerade als Novel Food in Deutschland zugelassen wurde. Und auch da gibt es bis dato, kenne ich zumindest keine negativen Studien, die da was zeigen würden. Mhm. Also da auch so ein bisschen, okay, was gibt es, was vielleicht sogar positive Effekte haben könnte. Und auch da gibt es auch eine sehr coole Studie, die zum Beispiel übergewichtige Menschen begleitet hat. Und da hat man gesehen, dass die Leute, die süßstoffgesüßte Getränke zu sich genommen haben, einen Ticken mehr abgenommen haben. Und die am Ende, obwohl sie die Süßstoffe zu sich genommen haben, ein gesünderes Darmmikrobiom hatten. Also es heißt nicht unbedingt, dass Süßstoffe immer schlecht sind, gerade zum Beispiel, wenn man übergewichtig ist. Das ist tendenziell, eventuell, können wir noch nicht so fest sagen, wahrscheinlich schlechter für den Darm, als wenn wir dann mit Süßstoffen abnehmen würden. Deswegen ist immer so ein bisschen, wie heißt es, zweischneidiges Messer. Mhm. Und auch da, zu viel Zucker ist ungesund. Wahrscheinlich nur noch Süßstoffe konsumieren, wird wahrscheinlich auch nicht gesund sein. Da auch einen gesunden Mittelweg zu finden. Mhm. Als Ernährungsmedizinerin würde ich immer sagen, Wasser ist da die gesündeste Wahl, also am besten einfach weder noch, was aber auch nicht für jeden Menschen möglich ist.
Mhm. Okay. Das ist, glaube ich, für viele eine gewisse Erleichterung. Wie immer macht die Dosis das Gift, aber es ist jetzt nicht so, wenn man einmal die Woche 0,2 Cola Zero oder so trinkt, dass man sich um sein Mikrobiom sofort Sorgen machen müsste. Cool. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir essen wollen. Ich möchte mit dir im nächsten Schritt auch darüber sprechen, wann und wann wir nicht essen sollten. Denn das ist ja auch ein spannender Forschungszweig und da sind wir auch viel schlauer. Ich beschäftige mich ja viel mit Schlaf, das heißt mit zirkadianer Rhythmik etc. Da wissen wir auch, haben wir auch hier schon drüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, nicht immer zu essen, weil Essen ein Aktivitätssignal für den Körper ist. Aber in deinem Buch dürft jetzt noch viele weitere Dinge, die auch, du nennst es den Staub Staubsauger im Darm betreffen. Und erklär uns doch hier mal, ich nehme als Ergebnis vorweg, es hat große Vorteile, nicht die gesamte Wachzeit immer wieder zu snacken, sondern dem Körper auch längere Esspausen zu geben. Nicht aus Abnehmgründen, nicht aus Kaloriengründen, sondern aus ganz anderen Gründen. Nimm uns doch hier mal bitte mit.
Total. Das, was du gerade angesprochen hast, diese Fraktion an Staubsaugern oder wie man auch immer sie nennen mag, nennt man auch Housekeeper Waves. Und zwar ist das von unserem, jetzt ein bisschen fancy Begriffe, migrierenden motorischen Komplex auch ein Teil von dem Nervensystem von unserem Darm. Und der ist eine Art Säuberungswelle in unserem Darm und versucht wirklich alle Sachen, irgendwelche Leinsamen, Essensreste nach vorne zu transportieren, damit die irgendwann aus dem Areal, wo die Nährstoffe aufgenommen werden, heraus, ganz aus unserem Körper raus transportiert werden. Mhm. Und das funktioniert durch diese Housekeeper Waves. Aber diese Housekeeper Waves kommen nur, wenn wir gerade nicht essen, weil ansonsten würden diese Wellen ja auch unsere Lebensmittel und die Nahrungsbrei etc. raustransportieren, obwohl gerade unser Körper noch versucht, da die Nährstoffe aufzunehmen. Mhm. Und das würde sich ja irgendwie gegenseitig aufheben. Das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal die Nährstoffe aufnehmen, dann sauber machen und dann die Nährstoffe wieder aufnehmen. Und man weiß, diese Housekeeper Waves treten nach ungefähr 4 bis 5 Stunden Nahrungspause ein. Mhm.
Also das ist, sorry, wenn ich da einhake, das ist nicht die Autophagie, wo es um sozusagen darum geht, Cell Waste zu säubern, weil da wissen wir, dass es so 14 bis 16 Stunden braucht, sondern das ist jetzt ein weiterer Mechanismus, der schon deutlich früher einsetzt. Also Genau. Wenn wir eine Esspause, das wäre meine nächste Frage gewesen, so von 4-5 Stunden einlegen, dann wissen wir, dass der Darm sehr stark davon profitiert.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man zum Beispiel auch bei Erkrankungen wie Dünndarmfehlbesiedlungen. Da sind sozusagen zu viele Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören, im Dünndarm und fangen da schon an, Lebensmittelreste, Nahrungsbrei mit zu verdauen, wo wir es eigentlich noch gar nicht haben wollen. Da wollen wir ihn eigentlich selber gerade noch aufnehmen und dann fangen diese Bakterien schon an. Also eine Dünndarmfehlbesiedlung wird meistens mit einem Antibiotikum therapiert, mit einer Ernährungstherapie und eben auch diesen Essenspausen. Die kann man auch mit einbringen, weil man weiß, bei dieser Dünndarmfehlbesiedlung wollen wir diese Bakterien sozusagen auch wieder aus dem Dünndarm verdrängen und da können diese Säuberungswellen auch helfen. Zum Teil entsteht so eine Dünndarmfehlbesiedlung auch nur dadurch, dass genau dieser migrierende motorische Komplex nicht richtig funktioniert. Und dann können die hochwandern, obwohl sie es eigentlich nicht sollen. Und da kann zum Beispiel diese Essenspause vielen Leuten helfen. Gleichzeitig hilft sie aber auch wieder so ein bisschen Richtung achtsames Essen zu gehen, weil ganz viele essen zum Beispiel auch an ihrem Schreibtisch die ganze Zeit irgendwelche Kleinigkeiten, merken das vielleicht gar nicht. Mal abgesehen davon, dass es nicht so gut für den Darm ist, essen wir oft auch noch ganz viele Kalorien, die wir eigentlich vielleicht nicht bräuchten. Oft sind es leider auch nicht so die gesündesten Sachen, die dann da gerade am Schreibtisch stehen. Ja. Und da auch so ein bisschen den Reminder zu haben, okay, morgens Frühstück, wenn man dann frühstückt. Mittagessen, Abendessen und dieses frühere irgendwie 37, 8 Uhr Frühstück, 12, 13 Uhr Mittagessen, 17, 18 Uhr Abendessen war eigentlich ganz, ganz lange das Optimum, was auch den Darm angeht. Nur leider sind wir da ein bisschen rausgerutscht. Mhm. Viele frühstücken nicht. Für die einen ist es sehr gut, für die anderen passt es nicht so gut. Also gibt es ja auch verschiedene Chronotypen. Wir essen super spät zu Abend, teils erst gegen 21 Uhr, wo unser Darm eigentlich schon eher so im Gute-Nacht-Modus ist, weil jedes Organ ja einen eigenen zirkadianen Rhythmus hat und auch unser Darm sagt irgendwann, okay, jetzt ist der Tag abgeschlossen und es passiert halt gegen Abend hin. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz spannende Studien von einer Forschungsgruppe aus Stanford, die auch nochmal gezeigt hat, dass man spät abends schlechtere Essenswahlen trifft und auch das mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergeht, wenn man sehr spät abends noch isst und noch snackt.
Diesen Aspekt haben wir öfter schon hier besprochen, aber ich liebe es immer, wenn andere Menschen das auch nochmal hervorrufen. Also geh nochmal bitte ein bisschen tiefer auf diesen Punkt ein. Wir sind Es ist 21 Uhr, es ist schon dunkel draußen, im Körper ist schon Melatonin, der Darm versteht auch, eigentlich möchte ich jetzt schlafen, und dann lässt man sich auf die Couch fallen und dann kommen nochmal die Nüsse oder was auch immer. Man könnte sagen, ja, das ist ja nicht so viel, aber gib den Menschen trotzdem nochmal ein Bild, was hängen bleibt, warum es sich doch lohnt, das eben nicht mehr zu machen, warum mit dem Abendessen gerne die Nahrungsaufnahme für den Tag beendet sein muss. Also was für Zusatzschichten, was für überproportionalen Aufwand muss der Darm betreiben und was passiert, wenn wir das über Jahre und Jahrzehnte praktizieren?
Insgesamt ist die Verdauung auch einfach nicht mehr so aktiv. Also Thema Speichelproduktion geht noch ganz gut, aber Thema Magensäure, Thema Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse, Gallensäure etc. Ist zum Abend hin einfach nicht mehr so aktiv, wie es vielleicht in der ersten Tageshälfte ist. Heißt auch da, wenn man zum Beispiel schon ein bisschen schwerere Verdauung hat oder es manchmal einfach ein bisschen zum Blähbauch neigt etc., da wäre es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man die Nahrung in den Teil vom Tag rein verfrachtet, wo der Darm auch noch wirklich aktiv ist und das Ganze gut bearbeiten kann. Heißt, da Verdauungsbeschwerden können eher entstehen, wenn der Darm einfach da nicht mehr in seinem vollen Fokus ist. Heißt, sehr spät abends und nachts das Ganze zu essen. Am besten dann noch irgendwie so einen riesigen Rohkostsalat, der an sich ja sehr, sehr gesund ist. Aber da berichten zum Beispiel auch ganz viele, die eine eher empfindlichere Verdauung haben. Mittags vertrage ich das total gut, aber abends geht es dann gar nicht mehr. Und dann schlafe ich auch noch so schlecht. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass man abends einfach nicht mehr so eine aktive Verdauung hat. Und da auch mal, je nachdem, was wir da jetzt gerade essen, wenn es jetzt nicht gerade die pürierte Kürbissuppe ist, die relativ gut verdaulich jetzt ist, alles sowieso, was gekocht ist, was klein gemahlen, was püriert ist, geht an sich schon mal einfacher, als ist es zum Beispiel Rohkost oder sehr viel Protein, gerade so ein großer Batzen an Fleisch oder was auch immer, was dann schon ein bisschen länger im Darm liegt, beziehungsweise im Magen liegt. Auch da gibt es Unterschiede. Heißt zum Beispiel, eine Gemüsesuppe wäre jetzt vielleicht um 20.30 Uhr noch eher möglich. Die Schweinshaxe jetzt hier in München mit den Klößen würde ich jetzt eher versuchen, gegen Mittag zu essen, wenn man es weiß. Heißt, auch da gibt es so ein bisschen Unterschiede.
Welche Rolle spielt die Essensmenge? Wir haben jetzt Essensinhalt, Essenstiming besprochen und es gibt in Japan, ich habe leider den Fachbegriff, ich wollte ihn recherchieren, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen für jetzt, ich wollte ihn dir gerne präsentieren. Es gibt in Japan so ein Konzept, was sagt, dass man bei 80% Sättigung stoppen sollte.
Ja.
So, ich persönlich fühle mich immer wahnsinnig gut, wenn ich das einhalte, aber sowohl ich, Gott sei Dank nicht immer, aber ich beobachte, unsere Gesellschaft stoppt eigentlich eher bei 120% und nicht bei 80. Und unabhängig vom Übergewicht, was sich da natürlich über Monate und Jahre anstaut. Aber wie leidet der Darm und der ganze Verdauungstrakt auch darunter, wenn wir dauerhaft zu viel an Essen in ihn reinschieben? Was passiert da?
Ich finde, die Japan-Story muss ich kurz einmal aufgreifen. Finde ich sehr schön. Ich war jetzt im November in Japan, das erste Mal. Und ich hatte da irgendwie, weiß ich nicht, 28 Stunden Flug hinter mir, komplett Jetlag. Ich war einfach nur müde, wollte was essen und habe dann Essen bestellt. Und ich wurde dreimal darauf angesprochen, dass es eigentlich für zwei Personen wäre, die Menge, ob ich das wirklich essen möchte. Und da dachte ich, ja, ich will das Essen jetzt bitte direkt haben. Aber dass da alleine schon, also die haben sich bestimmt gedacht, ich weiß es nicht, was ich damit mache. Aber das war so meine erste Begegnung. Und danach habe ich dann nämlich auch erfahren, okay, eigentlich nur bis 80% Sättigung zu essen, was super viel Sinn gibt, weil gerade auch Thema da hochverarbeitete Lebensmittel, das Schwierige da ist ja auch, dass wir sie oft zu schnell essen, weil so Thema Sachen, so Sachen wie Ballaststoffe eben fehlen. Sie sind oft sehr schnell kaubar, sehr schnell zum Herunterschlucken und davon konsumieren wir viel zu schnell. Und unser Sättigungsgefühl, da haben wir ja verschiedene Gegenspieler mit Ghrelin und Leptin und man weiß, dass da so ungefähr ab 20 Minuten erst das Sättigungsgefühl einsetzt. Heißt, wenn ich eine Mahlzeit in nur 5 Minuten esse, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nach den 5 Minuten noch hungrig bin und denke, oh, das war nicht genug, ich muss jetzt noch was essen.
Weil die Feedbackschleife noch fehlt.
Braucht halt einfach Zeit. Deswegen, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich im Buch noch mit anspreche, mal aus Spaß eine kleine Challenge zu machen mit 30 Mal kauen. Wir kauen ganz oft nur so 2-3 Mal unsere Bissen, schlucken dann runter.
Atmen es weg.
Genau. Und da sich mal Zeit zu nehmen, auch wieder achtsames Essen, wirklich das Essen wieder zu genießen, das Essen als eine Hauptaktion zu sehen und nicht nebenbei, während ich noch irgendwie ein Webinar mache und telefoniere und noch am Handy bin, sondern mir wirklich mal wieder Zeit zum Essen nehme.
Wenn ich da kurz ergänzen darf, weil natürlich sind es auch Restriktionen, die Menschen haben, und selbst wenn man sagt, mittags muss es bei mir so sein, weil sonst kriege ich es nicht unter, man muss es ja abends nicht genauso wie mittags machen, und ich erlebe, dass Menschen sich Gewohnheiten, die sich im Joballtag angewöhnen, dann auch ins Privatleben überschnappen, und selbst wenn man sagt, ich kriege mein Mittagessen nicht anders unter, als genau wie Luisa gerade beschreibt, dann darf man es morgens und oder abends zu Hause trotzdem anders praktizieren. Dass man da einfach eine klare Unterscheidung sieht und sich nicht dauerhaft diese gehetzten Mechanismen, die man sich im Joballtag angewöhnt, auch immer mehr in den privaten Alltag überschwappen. Ob das Handy am Tisch ist, ob man schnell ist, ob man nebenbei noch ein Screen hat oder sowas. Das sind alles Dinge, die nach meiner Erfahrung im Jobumfeld starten und dann ins Private überschnappen. Und da einfach eine klare Trennung zu haben, so mache ich es im Job, weil geht nicht anders, fair enough, aber zu Hause mache ich es bewusst anders.
Voll schön, also finde ich ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Auch und so eine Sache, sorry?
Nee, wir waren ja beim langsamen Kauen, was du, und da bin ich dir ins Wort gefallen, aber setz oder mach da gerne nochmal weiter, welche Vorteile das auch hat. Denn im ersten Schritt, wir wollen alle Zeit optimieren, wir wollen effizient sein, wir wollen natürlich auch schnell satt werden, damit wir sofort wieder andere Dinge tun können. Aber was übersehen Menschen, die weitgehend unzerkautes Essen einfach schon in ihren Magen und in den Verdauungstrakt reinschieben? Was passiert da?
Also der erste Punkt, was wir gerade schon hatten, Thema Sättigung.
Ja.
Es ist dafür einfach unvorteilhaft. Der zweite Punkt ist, es gibt schon viel Sinn, dass wir Zähne haben, dass wir Speichel haben, und im Speichel sind auch bestimmte Enzyme. Und die müssen aber lang genug in Kontakt mit der Nahrung sein, damit das Ganze schon auseinandergebaut werden kann. Und wenn wir nur zweimal kauen, schnell runterschlucken, hat er noch gar keine von diesen Enzymen gearbeitet. Unter anderem ist da zum Beispiel die Alpha-Amylase mit drin. Das ist ein Enzym, was Kohlenhydrate spaltet. Ich glaube, vielleicht kennst du es auch aus der Schulzeit, das gab es zumindest bei uns, dass man irgendwie auf einem Stück Vollkornbrot ganz, ganz lange kauen musste, bis es süß wurde. Und das ist genau diese Alpha-Amylase, die das Ganze so klein bricht, dass am Ende diese Kohlenhydrate, die komplexen Kohlenhydrate, so klein gemacht wurden, dass am Ende einfach nur noch ein Einfachzucker da ist. Und der schmeckt süß. Und eigentlich wäre das sehr vorteilhaft, wenn wir das mit jedem Bissen machen würden. Ich weiß, es ist sehr utopisch und dass es nicht jeder hinbekommt. Aber da würden wir ganz, ganz viel für unser Verdauungssystem machen, weil wir einen ganz, ganz tollen ersten Schritt da oben schon haben, den wir ganz oft nicht nutzen. Und wenn dann das eher schlecht zerkaute Essen in unserem Magen ankommt, muss der Magen sehr viel mehr arbeiten, muss viel mehr Magensäure produzieren. Dann bleibt das Essen vielleicht auch noch ein bisschen länger im Magen selber. Oder es kommt in gröberen Stückchen in den Darm, wo der Darm einfach, da haben wir keine Zähne, da haben wir keine Magensäure mehr. Die wird direkt durch Bicarbonat aus der Bauchspeicheldrüse sozusagen neutralisiert, dass es dem pH-Wert im Darm angleicht. Weil sonst würde die Säure da den Dünndarm angreifen, der hat eine ganz, ganz feine Haut, und unser Magen hat ja eine ganz dicke Schleimhaut, der sich dafür schützen kann. Und dann sind diese Stückchen plötzlich in unserem Dünndarm. Der ist eigentlich dafür da, die Vitamine, Nährstoffe aufzunehmen. Kann er aber nicht machen, wenn dann da irgendwie ein ganzes Maiskorn liegt. Kann man auch mal ganz einfach checken, indem man sich umdreht nach seinem Stuhlgang, das Ganze anschaut. Wenn da noch Essensreste drin sind, dann hast du sehr wahrscheinlich nicht ausreichend gekaut.
Okay.
Und das sehen ganz, ganz viele. Mais, Sonnenblumenkerne, Chiasamen, Leinsamen, wenn die unten wieder rauskommen, warum essen wir sie dann überhaupt? Wir wollen ja die Nährstoffe aufnehmen, und das muss ja irgendwie passieren, aber in dem Ganzen passiert es halt leider nicht. Deswegen auch da nicht nur Verdauung, sondern auch Nährstoffaufnahme wird da beeinflusst. Und dazu kommt, dass diese groben Lebensmittel, gerade sowas wie Leinsamen und Co., das sieht man zum Beispiel auch sehr schön in Darmspiegelungen. Da wird immer empfohlen, so 5 Tage vorher schon auf solche Körner zu verzichten. Ich hatte jetzt auch vor kurzem noch eine Darmspiegelung, deswegen weiß ich das auch gerade so genau, wann der jeweilige Abstand ist. Einfach, weil der Darm sich selber davon nicht so gut befreien kann. Und es kann sein, dass wenn man 3 Tage vorher noch Leinsamen gegessen hat, dass sie trotz dieser Abspüllösung und Co. immer noch im Darm vorhanden sind. Okay. Und unser Darm ist so fein, das ist ja nur eine Schicht von einer einzigen Zellreihe, so dünn wie ein Haar. Und dadurch gehen die Nährstoffe. Direkt dahinter liegt unser Immunsystem. Wir haben ja ein eigenes Darmimmunsystem, dann liegen da Gefäße und Co. Und das ist so dünn, damit wir die Nährstoffe gut aufnehmen können. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass so ein Leinsamenkorn, was ja auch eine spitze Ecke hat, da einmal so entlang schrabt.
Leaky gut, oder?
Ja, das beeinflusst auf jeden Fall die Darmbarriere. Mhm. Und das wollen wir ja eigentlich verhindern. Wir wollen ja die Nährstoffe aus den Leinsamen essen und nicht einfach nur, dass die an unserer Darmschleimhaut da
rumschabt.
Mhm. Ja.
Ich sehe mich da in einer anderen Phase meines Lebens extrem wieder, wo Essen wirklich nur funktional war, so schnell wie möglich gehen wollte. Und es war für mich eine wirkliche Herausforderung, meine Essgeschwindigkeit wieder runterzufahren. Also wenn man in diesem Modus ist, ist es wirklich schwierig. Mhm. Und was mir geholfen hat, und vielleicht hilft es auch einigen, die zuhören, ist, das Besteck, sobald ich Essen dem Mund zugeführt habe, abzulegen. Denn was man typischerweise tut oder viele Menschen ist, während man kaut, schon wieder neu bestücken die Gabel, dass man, sobald man geschluckt hat, direkt wieder nachschieben kann. Mhm. Und wenn man aber das Besteck erstmal ablegt und nach dem Schlucken erstmal neu anfängt, hat man ein paar wertvolle Sekunden gewonnen, wie man wirklich die Geschwindigkeit insgesamt deutlich drosseln kann.
Ja, super schöner Tipp. Finde ich auch immer sehr gut.
Okay, was sind noch so Dinge, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das sollen Menschen auf jeden Fall wissen, die hier zuhören, was vielleicht sehr verbreitete Probleme sind, die du auch in deiner täglichen Praxis erlebst und was mit einfachen Wissens, also mit einem Wissen oder einer einfachen Anpassung auch wirklich lösbar ist?
Ich glaube, gerade Thema, viele kommen mit einem Blähbauch zu mir, auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, aber Blähbauch ist so ein ganz präsentes Symptom, was oft mitgebracht wird. Und bei vielen kann man schon ganz, ganz viel über wie esse ich und wie sieht mein Lebensstil aus, ändern, ohne dass wir irgendwas an der Ernährung umstellen.
Was ist denn so ein Blähbauch konkret für die, die es vielleicht nicht haben oder haben, aber gar nicht wissen? Also der Name sagt schon viel, aber was ist das konkret? Ist es Luft, die im Bauch ist, oder wodurch kommt diese Aufgeblähtheit?
Es ist meistens Luft. Zum Beispiel auch, was ich vorhin genannt hatte, die Dünndarmfehlbesiedlung. Ist so ein ganz, ganz typisches Symptom, dass sehr viel Luft produziert wird von diesen Bakterien, die da sitzen. Und dass die Luft nicht so gut weitertransportiert wird. Weil unser Darm ist sehr gut da drin, Flüssigkeit, Festes wegzutransportieren. Mhm. Aber mit Luft kennt sich gerade der Dünndarm nicht so gut aus. Deswegen bleibt es da oft so wie eine Art hängen. Mhm. Und ein Blähbauch äußert sich meistens nach dem Essen. In manchen Fällen ist es auch im Tagesverlauf zunehmend, dass man wirklich jeden Abend mit einem richtig aufgeblähten, prallen, teils schmerzhaften Bauch ins Bett geht. Sieht aus wie schwanger. Also es ist wirklich, viele berichten auch, ich fühle mich wie im 7., 8. Monat schwanger, werde da teils drauf angesprochen, was mir leider auch schon passiert ist. Und also es ist einfach sehr unangenehm und schmerzhaft, weil man auch die Hose nicht mehr zubekommt, weil man plötzlich die Kleidung nach dem eigenen Bauch aussuchen muss. Mhm. Aber das ist so ein ganz, ganz typisches Symptom. Und dass man da nicht immer, viele haben immer den Wunsch, okay, jetzt muss ich irgendwelche Lebensmitteltestungen machen, damit ich weiß, was ist jetzt der Auslöser. Aber dann beachten sie eben nicht, dass sie vielleicht nur zweimal kauen, dass sie immer vor dem Fernseher, vor dem Laptop essen, dass sie total viel snacken zwischendurch. Und dass man da wirklich nicht nur einzelne Lebensmittel im Verdacht hat, sondern einmal gesamt aufräumt. Ich glaube, das ist somit einer der Hauptaspekte, die ich viel sehe, dass es eben nicht nur die Ernährung ist, die sowas auslösen kann.
Und welche Dimension, du hast gesagt, 7. Monat schwanger, ist es wirklich so, dass der Bauch sich um mehrere Zentimeter ausweiten kann? Oder fühlt man sich nur so?
Also man sieht es bei mir auch auf dem Kanal, da habe ich zum Beispiel auch mal Bilder, weil ich jetzt auch gerade in Südafrika war ich und hatte da auch wieder einen Magen-Darm-Infekt, der hat wieder genau das gleiche ausgelöst. Mhm. Und es ist wirklich, also der Bauch kann sich richtig, richtig aufwölben. Auch viele Patienten kommen dann und das sind teils 3 Hosennummern größer. Also es ist wirklich ein richtiger, also sieht richtig prall und schmerzhaft aus.
Okay, krass. So, dein wunderschönes Buch heißt Darmgut, alles gut. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich mir auch immer wieder zu Herzen nehme, und der geht wie folgt: Wenn man ein Hammer ist, sieht man überall Nägel. So, nach dem Motto, das, wofür man selber Experte ist, hebt man natürlich immer auf ein Podest und sagt, es ist irgendwie alles wichtig etc. Aber sowohl nach der Lektüre dieses Buches als auch, ich beschäftige mich mit dem Thema auch ein bisschen, ist es, glaube ich, in diesem Fall nicht überbewertet, wenn man sagt, dass der Darm wirklich für ganz, ganz viele Aspekte im Leben tatsächlich verantwortlich ist, zumindest mitspielt, und es dementsprechend Sinn macht, sich um all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die du hier noch weiter ausführst. Es sind nicht immer die einfachsten Dinge. Ernährungsanpassungen sind etwas mühsam, Lebensstilanpassungen sind mühsam, aber den Darm gut zu pflegen, ich glaube, da sind mittlerweile alle Forscher sich klar, das ist sowohl kurzfristig am nächsten Tag sinnvoll, was Stimmung, was Energielevel etc. betrifft, aber eben auch was Langlebigkeit, was insgesamt die Jahre und Jahrzehnte betrifft. Wenn du, Luisa, vor der Tagesschau wird immer so ein Werbetrailer eingespielt, der geht immer so 30 Sekunden, es waren viele Jahre immer der Affe von Trigema, manchmal sind es irgendwelche Bankwerbungen oder sowas, aber wenn du diesen Slot hättest und den Menschen eine Botschaft über den Darm, über dein Herzensorgan sozusagen mitgeben könntest, wie würde das grob aussehen?
Eine sehr kreative Frage. Ich glaube, ich würde Ballaststoffe bewerben. Das klingt erstmal langweilig, aber einfach aus dem Grund, auch da Thema darmgesunde Ernährung, ja, Darm ist der Fokus für alles, beziehungsweise nicht der Fokus für alles, aber es beeinflusst ganz viel. Aber wenn wir Ballaststoffe integrieren würden, dann decken wir so viel von unserer Gesundheit ab, was eben nicht nur der Darm ist, sondern wie vorhin schon genannt, kardiovaskulär, Cholesterinspiegel, Blutzuckerspiegel, Krebsprävention. Deswegen, ich glaube, das wäre mein großer Werbebanner, esst mehr Ballaststoffe, wenn man da sich viel, viel Gutes tun kann.
Dann lass uns das hier wirklich auch mal konkret machen. Jeder, der jetzt zuhört, es ist so einfach, so eine Episode sich jetzt anzuhören und sagen, ja, das nehme ich mir vor, und dann hört man die nächste oder liest ein Buch und man geht schlafen und morgen ist alles weg. Deshalb möchte ich jedem, der jetzt hier sitzt, empfehlen, einfach mal über den Daumen zu berechnen, wie viel Ballaststoffe man an einem normalen Tag zu sich nimmt. Das muss nicht aufs Gramm genau sein, sondern einfach mal, sind es eher 5 Gramm, sind es 10 Gramm, sind es die durchschnittlichen 18 bis 20, oder ist es vielleicht mehr? Und dann hat man dieses Gap, dieses Fiber Gap, was du gesagt hast. Und dann zu sagen, okay, was mache ich ab morgen? Ich kaufe mir die Himbeeren, ich nehme Sonnenblumenkern oder was auch immer, was einem gut schmeckt, was man einfach ergänzen kann. Denn wenn man mal 50, 60, 70, 80 ist, dann wirken diese Hebel nicht mehr so, sondern wenn man jetzt in der Mitte des Lebens steht, dann diese Dinge zu ändern. Mhm. Und das Gleiche hatten wir mit Olivenöl. Wenn man einfach sagt, man nimmt 1-2 Löffel Olivenöl am Tag, hat man einfach wahnsinnig viel Vorteile. Jetzt sagst du Ballaststoffe, das sind ja wirklich alles machbare Dinge. Und selbst wenn es nicht jeden Tag geht, du hast nicht gesagt, wir dürfen keine Süßigkeiten mehr essen, du hast uns nicht die Cola verboten, sondern es geht darum, ein paar Dinge, einfache Dinge zu ergänzen. Und das finde ich immer wunderschön, wenn es nicht um Verzicht, um Askese geht, um das Leben noch härter machen. Lass uns zum Ende noch, das hatten wir nämlich im Vorgespräch und bisher nicht thematisiert, aber ich glaube, das ist so ein Metathema, was das alles betrifft. Social Media hat ja heute einen großen Einfluss auf Menschen, in diversesten, in der Meinungsbildung, aber auch in der Definition von Schönheitsidealen, auch im wahrgenommenen Druck, wie man auszusehen hat, wie man Sport zu treiben hat, was man zu essen hat. Es ist sehr leicht, in so eine Perfektionismusfalle zu tappen. Du guckst da sehr kritisch drauf und teil doch nochmal ein bisschen das, was du mir vorhin im Vorgespräch auch angedeutet hast. Was Menschen auch riskieren, auch Patienten, die bei dir sind. Du selber hattest schon eine Essstörung, als du jünger warst. Also worauf sollten wir achten, dass uns dieses Medium nicht das Leben zur Hölle macht, sondern bereichert und Informationen gibt, die uns helfen, statt zu schaden?
Ich glaube, gerade Richtung Social Media ist es auch einfach hilfreich, nicht allzu viel, ich meine, das ist mein Job, deswegen ist es ein bisschen Anti-Werbung, aber auch nicht zu viel zu konsumieren, sondern sehr bewusst damit umzugehen, sehr bewusst zu entscheiden, was für Content möchte ich konsumieren, welchen Kanälen folge ich, was tut mir auch gut. Und jedes Mal, ich hatte zum Beispiel eine Zeit, wo ich die App geöffnet habe und ich habe mich danach so schlecht gefühlt. Und dann habe ich wirklich sehr aktiv mal, erstens habe ich zum Beispiel immer handyfreie Zeit am Morgen etc. Aber sehr aktiv entschieden, okay, wem möchte ich denn folgen? Wem vertraue ich auch meine Gesundheit an? Und das, was wir jeden Tag konsumieren, entscheidet darüber, was ich vielleicht mit dem restlichen Tag tue. Und da sehr spezifisch zu wissen, hey, okay, der ist vielleicht für Sport super gut, für Ernährung, wie auch immer, was du für dich selber gerade vielleicht wissen möchtest. Aber da auch mit Social Media ein bisschen achtsamer umzugehen. Und sobald viele Verbote auftauchen, irgendwie ist nur noch das und das macht Krebs und das ist ungesund und die Ernährungsform ist die einzig richtige. So allgemeingültige Aussagen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Am Ende ist Ernährung sehr individuell und man muss ganz oft für sich selber herausfinden, was da gut passt. Und das heißt noch lange nicht, dass für dich jetzt eine Sache passt und in 10 Jahren ist es das Gleiche noch. Das kann sich auch ändern. Und da flexibel zu sein und eher... Ich nenne das immer so kleine Experimente zu machen und zu schauen, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt Intervallfasten ausprobieren möchte, dann mach das halt für eine Woche. Du musst es nicht für immer machen, wenn du merkst, dass es nicht deins ist. Wenn es für dich passt, cool, dann mach es weiter. Aber das eher so ein bisschen, so kleine Sachen einzubauen und ein bisschen Spaß wieder dran zu haben und nicht dieses Perfektionierte, sondern hey, okay, wenn du es 80% schaffst, ist das super gut. Die 20% kannst du trotzdem mal, weiß ich nicht, die Zimtschnecke essen, das Eis beim Italiener oder die Pasta, das ist total fein, solange es irgendwie im Gesamtbild passt. Und ja. Ich glaube, da ein bisschen Lockerheit und ein bisschen Leichtigkeit wieder mit reinzubringen.
Tut, glaube ich, vielen Menschen gut, auch wenn vor allem noch dann so Tracking-Devices im Spiel sind, die alles bis auf die Minute genau messen. Wer mir folgt, weiß, dass ich gerne auch selbst damit arbeite, aber ich beobachte den Trend auch wirklich kritisch, dass immer mehr Menschen das nutzen, die Daten aber gar nicht interpretieren können, sondern sich auf so ganz ganz High-Level-Scores wie Readiness oder Energielevel von 0 bis 100, man guckt als erstes gleich am Morgen, bevor man noch oder wenn man auf Toilette sitzt, wie geht's mir eigentlich? Das ist natürlich verrückt. Also wir haben alle eine Intuition, wir haben ein Gut-Feeling, wie wir heute gelernt haben. Das darf man nach wie vor auch befragen. Und wenn es dann Tools gibt, die das Ganze ergänzen oder Trends ableiten oder so, dann ist das wunderbar, aber es ersetzt die Dinge nicht. Also macht euch locker und wenn man da zu tendiert, das sich zu sehr zu Herzen zu nehmen, dann würde ich es auch wieder lassen. Also man ist lange ohne diese Devices klargekommen und wenn sie nicht eine reine Unterstützung und Hilfe sind, dann würde ich sie aus dem Leben auch wieder verbannen. Letzte Frage, wo wir gerade über Technologie sprechen. Wie stehst du zu so CGMs, so Continuous Glucose Monitoring? Da gibt es ja auch immer mehr, was auch physiologische Reaktionen auf die Ernährung beobachtet. Ist das was, was du nutzt in deinem Alltag persönlich mit deinen Patienten? Ist das was, was uns bereichert? Wie guckst du da drauf?
Kommt ganz drauf an, wer da vor mir sitzt. Also ja, benutze ich auf jeden Fall im Alltag. Ich selber hab auch schon ein paar an mir getragen. Einfach durch die Ernährungsmedizin bin ich drauf gestoßen. Da haben wir, glaube ich, noch alle während der Weiterbildung das an uns drangebappert und geschaut, wie der Körper drauf reagiert. Ich finde es sehr, sehr spannend, aber ich finde es auch nicht für jeden das Richtige. Deswegen da wäre ich auch vorsichtig, insbesondere wenn man schon weiß, dass man vielleicht eher einen teils schwierigen Umgang mit Ernährung hat, finde ich, kann das auch nochmal dazu führen, okay, jetzt habe ich bei mir zum Beispiel das Beispiel, der schlimmste Peak, den ich je hatte, war ein Apfel. Wenn ich Apfel esse, habe ich einen größeren Blutzuckeranstieg, als wenn ich eine Zimtschnecke oder ein Schokoeis esse. Und da nicht direkt zu denken, okay, jetzt ist das Lebensmittel schlecht, jetzt darf ich das nicht mehr essen. Sondern da auch irgendwie wieder die Grundbasis reinzubekommen, okay, habe ich da Protein, habe ich Fette etc. dabei, Ballaststoffe. Und ein bisschen Entspannung mit reinzubringen. Ich glaube, es kann aber sehr interessant sein, insbesondere Richtung personalisierte Ernährung. Da passiert gerade ganz, ganz viel. Da bin ich zum Beispiel auch mit einem Professor in Kontakt, der sehr spannende Studien macht, auch Richtung Wearables, dass die alleine da schon über Schweißbildung und Co. Bestimmte Messungen machen können. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel noch passieren und insbesondere schon für Personengruppen, die in dieses pathologische Abdriften, also Prädiabetes, Diabetes, ist, glaube ich, extrem interessant, wenn es in die Richtung geht, dass man da ganz, ganz viele Leute, die kurz davor sind, in die Erkrankung reinzurutschen, wieder abzuholen und denen auch wieder ein Gefühl für den Körper zu geben. Deswegen, ich finde es total spannend, ich würde es aber nicht direkt jedem empfehlen.
Macht hochgradig Sinn. Ich möchte noch die letzte Frage, die ich hier jedem Gast stelle, stellen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen von deinem Buch, vom Thema Darm, Ernährung insgesamt abstrahieren und du auf dein Leben bisher und auf die Höhen und Tiefen, auf die Auf und Abs deines Lebens zurückblickst. Was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass ich gerade für die schwierigen Phasen besonders dankbar bin. Gerade Thema Essstörung, Therapie, auch durch meine Verdauungsbeschwerden, dass ich dadurch erst den Weg finden durfte, eine Sache zu machen, die ich unglaublich liebe, die mir unglaublich Spaß macht. Ich kriege schon Tränen in den Augen gerade. Ja, ich glaube, dass man auch die schwierigen Phasen wertschätzen kann. Und ich mittlerweile weiß, dass man auch wieder... oder dass ich wieder rauskomme, weil ich unglaublich viel darüber lernen durfte und einfach mein Herzensthema gefunden habe. Deswegen bin ich da sehr dankbar für.
Das merkt man. Wir können dankbar sein, dass du so viel Energie und Leidenschaft da reinsteckst, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und das, was du jetzt sagst, berichten viele Menschen. Ich stelle die Frage jedem und es ist in der Situation immer schwierig und man wünscht es niemandem. Aber wenn man seine Hausaufgaben macht, dann entwickelt man da Perspektiven aufs Leben. Man entwickelt Fähigkeiten, man entwickelt Superpowers, man entwickelt einen neuen Weg, den man vorher noch gar nicht gesehen hat, in den man vielleicht reingezwungen wurde, der einen aber auf ein Glückslevel oder ein Zufriedenheitslevel heben kann, was man ohne diese Krisen gar nicht bekommen hätte. Deshalb, ich glaube, das ist eine Erleichterung, dass so viele Menschen berichten, man wünscht es niemandem, aber wenn man drin ist, man kommt wieder raus, nicht automatisch, man muss sich am eigenen Schopf packen, man darf sich Unterstützung von Experten, von Familie, von Freunden, die einen aufrichten, aber die Verantwortung liegt am Ende bei einem selber und wenn man das schafft, dann winkt da auch wieder ein vielleicht sogar noch schöneres Leben. Vielen Dank, Luisa, dass du hier warst, hat mir richtig viel Freude gemacht. Ich wünsche dir und vor allem den Lesern, dass ganz viele Menschen dieses Buch lesen. Es macht nicht nur Freude, ist kurzweilig, sondern ist auch wissenschaftlich fundiert, es ist sehr solide. Ich kann auch deinen Instagram-Account sehr empfehlen, wo du viele Tipps gibst, dass es eben nicht die Art von Instagram, die einen schlecht fühlen lässt, sondern die einen nicht nur schlauer macht, sondern informierter macht, zu besseren Lebensentscheidungen trifft. Auch das ist sehr, sehr viel Arbeit. Deshalb vielen Dank, dass du dir investierst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.